Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast eures Vertrauens, in dem wir einfach alle Rubriken abdecken, sodass ihr keine anderen Podcasts mehr braucht.
Wir sind Generalistinnen.
Boah, ja.
Und wir sitzen zusammen heute.
Das Wort gab es sogar in der Uni bei uns immer, Generalisten. Ich habe immer gefragt, seid ihr Spezialisten oder Generalisten? Ich dachte, ich bin gar nichts.
Früher war das immer so, Generalisten sind nicht gut.
Findest du?
Ja, das finde ich halt gar nicht.
Ach so, du meinst in der Uni gilt das so, weil das sind so Leute, die sind in nicht so richtig, die können alles, wir sind nicht so richtig gut, aber cool bist du, wenn du so
Nerd-Chirurg
bist.
Ja, nee, auch beim Design, auch im Designstudium war das auch irgendwie so, dass alle gesagt haben, ja, man muss ja so sein Spezialgebiet finden. Und ich war das nie, bei nichts. Weder bei Hobbys, noch im Studium. Ich konnte alles ein bisschen und ich habe auch alles sehr gerne gemacht, aber ich war nie so, dass ich mich in irgendwas drin verloren habe.
Und ich schon, aber nur 4 Wochen. Ich bin jeden Monat neue Spezialistin.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall finde ich das mittlerweile gut, Generalistin zu sein, wie auch in diesem Podcast.
Ja, wir sind wirklich ein sehr genereller Podcast.
Mhm.
Ja, ist jetzt irgendwie eine angespannte Situation. Ich fühle mich, als wäre ich in einem Fernsehstudio. Ich habe so ein bisschen Pressure. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben es noch gar nicht angesprochen. Ich bin bei Sam zu Hause.
Ja, genau. Wir sitzen heute richtig echt zusammen, weil wir eben einen Geschäftstermin hatten.
Und ich bin jetzt gerade so... Also ich muss es jetzt gerade ansprechen, damit es aufhört, verstehst du?
Ja.
Also ich hatte gerade so richtig das Gefühl, ich habe so eine aufgesetzte Stimme und ich versuche gerade so gute Miene zum bösen Spiel zu machen, obwohl es kein böses Spiel gibt, aber hier ist so Studiolicht an, es sind 2 Kameras auf uns gerichtet, wir sehen uns, das ist auch mega ungewohnt und es war gerade so, okay, hallo, willkommen im Frühstücksfernsehen.
Also wenn es so im Frühstücksfernsehen aussieht, hinter den Kulissen.
Doch, das ist schon ein sehr schönes Wohnzimmer. Leute, ich bin das erste Mal in meinem Leben bei Sam in der Wohnung. Das ist richtig sad, ich bin voll die schlechte Freundin, aber ich war noch nie hier und Sam hat eine richtig schöne Wohnung. Und ich muss euch sagen, sie erzählt ja im Podcast immer, wie winzig klein ihre Wohnung ist und das stimmt überhaupt gar nicht. Ich schwöre bei Gott, ich hätte niemals gedacht, wie viel Quadratmeter sind das?
75.
Ich schwöre, ich hätte gedacht, es sind 90.
What?
Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, weil der Flur so groß ist. Du kommst rein und hast das Gefühl so... Man hat hier voll viel Platz.
Wie viel Quadratmeter habt ihr eigentlich?
Ich glaube, 80.
Oh, das eure Wohnung hat meine Traumgröße.
80 Quadratmeter, 80, das ist deine 35. Traumgröße?
Ja, ich will doch jetzt erstmal nur ein Upgrade. Weil ihr habt beide ein eigenes Zimmer.
Ja, das stimmt. Ich finde auch, 80 Quadratmeter ist für 2 Leute absolut ausreichend. Es geht auch kleiner, außer beide Leute sind im Homeoffice.
Ja, das ist
Das macht so einen Unterschied. Ich glaube, wenn ich so ein Büro hätte, dann würden mir auch, keine Ahnung, 60 Quadratmeter reichen. Aber, oder 50. Aber im Homeoffice habe ich das Gefühl, wenn wir beide zu Hause sind, wir brauchen eigentlich 150.
Ja. Und dazwischen so ein ganz langer Flur.
Wirklich, ich hatte doch mal meinen Südflügel in Berlin. Also ich hatte so eine, ich weiß gar nicht, es gibt eine Roomtour sogar auf YouTube. Ich hatte mal eine mega große Wohnung, du kennst sie ja.
Die war Premium.
Und die haben wir während der Corona-Zeit gemietet, weil wir so heftig viel aufeinander gehangen haben, dass ich gedacht habe, wir bringen uns um. Und dann habe ich glaube unterbewusst, die größte Wohnung Berlins gemietet.
Mhm.
Es gab einen Teil vor dem Balkon, einen Teil nach dem Balkon. Ich konnte einfach zum Arbeiten quasi draußen zwischen uns bringen.
Ja, das war quasi eine Dachterrasse, die gefühlt 2 Gebäude miteinander verbunden hat. So war das so das Feeling. Ja. Und dann war einmal so Studio, Arbeitsbereich, riesengroß und einmal der Wohnbereich, die Wohnung war so schön.
Ja, die war richtig schön, aber diese Größe haben wir niemals gebraucht. Aber es war so, vielleicht habe ich das hier auch schon mal im Podcast erzählt, es war so, dass die also es ist eigentlich eine eigenständige Wohnung gewesen, dieser Teil dahinter, der nicht zur offiziellen Wohnung gehörte. Und die Vermieter wollten das eigentlich als einzelne Wohnung vermieten, weil es hättest du locker als Einzimmer, es war so eine heftig geile Einzimmerwohnung, aber die Decke war zu niedrig.
Und es ist auch zu dunkel.
Ja, doch, das war schon sehr dunkel. Aber so, also, sorry, wenn ich jetzt so Studentin wäre oder so, finde ich, ist das voll die Traumwohnung. Da musst du eh Abstriche machen. Und ich finde, da waren so richtig Holzbalken und sowas drin.
Ganz
und das
toll.
War richtig geil.
Ja.
Aber ja, es war schon dunkel. Und die Decken waren zu niedrig, das wusste ich vorher gar nicht. Ab einer gewissen Deckentiefe darfst du etwas nicht mehr als eigenständige Wohnung vermieten. Mhm. So.
Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt.
Bildungspodcast, ja. Ich sag's euch.
Ja, genau.
Ja,
warte mal. Wir kommen jetzt rein, wir sind so chaotisch reingestartet. Also.
Naja, du bist bei mir zu Gast. Genau. Zu Besuch. Und du kannst immer kommen und auch mit übernachten, dann können wir viele fancy Dinge machen und so. Weil wir hatten eben einen geschäftlichen Termin hier. Es ging um die Tour.
Ja, wir haben quasi eben das Team kennengelernt, mit dem wir auf Tour gehen. So kann man sagen.
So schön.
Ja, also es ist so, ich weiß gar nicht, wie viel wir davon schon erzählt haben, aber es ist jetzt nicht so, dass wir beide so bei der Stadthalle Köln angerufen haben und gesagt haben, hallo, wir würden gerne irgendwie im September vorbeikommen, sondern wir haben halt so eine Booking-Agentur kontaktiert, die das alles für uns gebucht hat und die begleiten uns auch auf der Tour. Und die haben wir eben das erste Mal kennengelernt und waren mit denen im Restaurant von Steffen Hensler essen.
Und darüber möchte ich mit dir reden, Jaco.
Ja, und das war richtig, richtig cool. Okay, worüber möchtest du mit mir reden?
Okay, wir waren da essen.
Ja.
Und ich musste an einer Stelle richtig lachen und ich habe das Gespräch so gelenkt, damit das keiner merkt. Ich bin nicht damit klargekommen, was für krasse Kellner und Kellnerinnen die ganze Zeit zu unserem Tisch gekommen sind. Die sahen alle aus wie aus einer Abercrombie-Werbung.
Du hast recht, die waren extrem schön alle.
Die waren alle extrem krass gebaut, alles so mega Models.
Stimmt, als ich reingegangen bin, standen da auch so zwei Männer an der Theke, die da gearbeitet haben. Und da habe ich noch gedacht, wie so aus so einem Film, wenn du reinkommst und denkst so, der Barmann. Aber du denkst nie irgendwo wirklich, der Barmann, weißt du?
Ich musste so lachen das eine Mal, weil die kamen immer und die sahen alle so gut aus. Also nicht so gut, wie ich das jetzt attraktiv finde. Aber
nicht so
die waren
gut wie
so,
ich, wollte sie sagen.
So wie Cans halt. Die sahen halt alle aus wie Bilderbuchmenschen. Die waren so super gut gebaut, waren voll muskulös, hatten so, waren super gepflegt. Keine Ahnung. Das war so richtig krass. Das spricht auch für den Stadtteil, in dem wir gegessen haben. Also wir waren nicht in dem Teil an der Elbe, nicht in einem großen Restaurant, sondern in einem anderen.
Ja gut, aber ich habe für mein Sushi-Menü auch 35 Euro bezahlt. Da, wo ich sonst essen gehe, da sehen die KellnerInnen nicht so aus, aber da bezahle ich auch nur 12 Euro für mein Sushi-Set.
Ich konnte das nicht aushalten, wie gut die alle aussahen. Es waren 5 Leute und es sah immer aus, als würde jemand anders fragen, ob er in der nächsten Runde ist.
Okay, ich habe eine Frage kurz, die damit nichts zu tun hat, aber ich musste darüber nachdenken, weil ich jedes Mal irritiert bin. Also auch eine Frage an die Community, könnten wir eigentlich auch mal eine Umfrage zu machen. Okay. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber ich habe das Gefühl, ich habe noch nie eine finale Antwort von jemandem gekriegt, der wirklich eine Meinung dazu hatte. Wenn KellnerInnen an den Tisch kommen und zum Beispiel, weiß ich nicht, die Getränke bringen, dann dauert das ja immer einen Moment. Und du bist mitten im Gespräch. Gespräch stoppen oder weiterführen?
Ich hatte das heute ein paar Mal, dass ich gedacht habe, oh Gott, das ist...
Ja, die kamen ja auch so oft, die kamen
Gott,
ja ständig.
Das war so komisch, ja, und dann haben wir den Faden verloren.
Ja, und ich war so manchmal so, das war ja ein wichtiges Gespräch, so mitten im Erzählen und dann war ich so, ey, es ist doch richtig unhöflich, wenn jetzt einfach so, ich weiß auch nicht, es fühlt sich einfach falsch, wenn die kommen... Vielleicht können sich mal Leute, die in der Gastronomie arbeiten, mal bei uns melden und sagen, was ihnen eigentlich lieber ist. Weil ich komme mir richtig unhöflich vor, wenn jemand an den Tisch kommt und ich ignoriere die einfach. Ich habe das Gefühl, ich muss deren Moment geben, weißt
du? Musst du auch, weil sie hat ja immer gefragt, oder die haben immer gefragt, ist alles in Ordnung? Und wir so, ja, vielen Dank. Aber bei mir ist es dann halt auch so, dass mich das so aus dem Konzept bringt, dass ich gar nicht mehr, ich kann nicht nahtlos weiterreden, da wo ich war im Ursprung. In diesem Gespräch.
Nee, das stimmt. Aber manchmal ist ja auch nur eine Frage. Aber wenn die halt, also manchmal ist es ja so, dass die nur einmal Essen bringen und dann sind die weg. Aber voll oft ist ja so, dann kommt die Nachspeise, erst kommen die Getränke, dann kommt die Nachspeise oder dann kommen erst die Teller, wie heute, dann kamen die Sushi-Stäbchen, dann kommt die Vorspeise, dann kommt der Hauptgang und jedes Mal sitzt du da und wartest irgendwie 20, 30 Sekunden, bis die wieder weg sind. Mhm. Und ich frage mich immer so, was ist denen eigentlich am liebsten?
Gute Frage.
Ich bin nämlich, glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich es lieben würde, einfach ignoriert zu werden. Aber ich will immer ignoriert werden. Ich glaube, ich bin kein Maßstab.
Ich glaube, ich würde ein kurzes Zeichen haben wollen, wie, danke. So, dass ich weiß, okay, die haben mich wahrgenommen, alles ist in Ordnung. Ich habe das auch jetzt so wahrgenommen, also ich wurde wahrgenommen und.
Ja, das ist ja auch nicht das Problem, aber man hört ja auch wirklich oft zu reden meistens. Weißt du?
Mhm.
Also ich bin dann da, es ist immer dasselbe, guck mal. Also, ich sitze da und dann fangen die an, so das Glas hinzustellen. Ich denke, okay, das war's. Ach, nee, ah ja, sie gießt ein, okay. Mhm. Und dann ist es aber auch so unangenehm, weil es ist so still. Und dann bin ich so, habe ich so einen Knoten in der Brust bis zu dem Zeitpunkt, wo sie oder er fertig ist, weil ich dann sagen kann, Dankeschön. Und ich denke so, oh Gott sei Dank, ich konnte was sagen. Und dann geht sie zur nächsten Person. Dann denke ich so, okay, ist jetzt deren Hausaufgabe und die muss jetzt warten. Und das ist.
Ich glaube, man sollte das Gespräch weiterführen, weil ich als Kellnerin, ich hätte das Empfinden, dass dann alle Blicke auf mich gerichtet sind. Das würde mich total
genau,
unter Druck setzen.
Genau, das würde mich auch stressen. Aber als Gästin, als Gast. Gibt es davon eine weibliche Bezeichnung? Nee, ne? Als Gast, glaube ich, habe ich das Gefühl, dass Schweigen höflicher ist als Ignorieren.
Ich glaube, man sollte versuchen, das Gespräch so ein bisschen auf so eine minimale Schiene weiterzuführen.
Ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall.
Also auf so einer nicht tiefen oder privaten Ebene, sondern dass man irgendwie versucht, das so weiterzuführen. So, oh ja, oh, ich habe jetzt aber auch ganz schön Hunger, ne? Ist das bei euch auch so? So
ja, Mann, Lippenfüller. Ja, und das ist halt so strange einfach irgendwie, denke ich mir jetzt mal. Und dann denke ich mir manchmal, ist das nur in meinem Kopf? Okay, aber alle anderen haben auch aufgehört zu reden. Naja, nee, auf jeden Fall, wie ihr hört, wir haben viel geschwiegen am Tisch, während Calvin Klein Models uns bedient haben.
Hä, aber ich fand es gar nicht cringe, null. Fandest du das cringe?
Nein, nein, das Gespräch mit denen.
Nee, insgesamt so die Atmosphäre da auch, wenn die da ist.
Überhaupt gar nicht. Aber
locker.
Ich habe das immer, egal wo ich bin, das hat nichts mit der Atmo von den Leuten zu tun. Ich habe das jedes Mal, wenn ich essen gehe, dass dieser Moment, wo das Essen kommt, dass ich immer darüber nachdenke. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass du ein Smiley auf deinen Fuß tätowiert hast, by the way. Das habe ich ja noch nie gesehen.
Ja, das hat mir eine Freundin tätowiert.
Okay, Fokus, Jacko. Aber auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht.
Oh, das ist eine sehr gute Überleitung. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich einen großen Konflikt habe wegen dem Tattoo-Termin.
Und was hat sich was getan?
Ja, ich habe jetzt den am nächsten Tag.
Oh, geil.
Ja.
Oh mein Gott, ich bin gespannt. Ich habe sie auch gefunden, die Tätowiererin.
Welche? Woher weißt du das?
Ich habe deine komplette Abo-Liste durchgesucht, bis ich sie gefunden habe. Und ich wusste natürlich sofort, welche das ist, als ich alle Wie vielen Tätowiererinnen folgst du eigentlich?
Seit drei Wochen erst, weil ich auf einmal auf diesem Tätowierding
verstehe. Ich bin alle einzelnen durchgegangen und ich dachte so, nee.
Hey, du hättest mich doch einfach fragen können.
Ja, hätte ich machen können, aber irgendwie.
Woher wusstest du, welche das ist?
Naja, du folgst irgendwie 5 oder 6 Tätowiererinnen und die anderen also erstmal habe ich natürlich immer in die Bio geguckt, wo dann ja immer steht, wo die so sind und dann konnte ich natürlich sehen, so demnächst in Hamburg, stand bei 3 Leuten, glaube ich, und deswegen weiß ich so, welche davon ist es, aber es war klar, als ich es gesehen habe, weil nur eine anders war als die anderen und so sehr farbenfroh auch.
Krass!
Und dann wusste ich so, okay, das ist, weil die anderen waren so. Das war jetzt nicht so außergewöhnlich. Das wäre jetzt so, ich bin so die Mitte der Gesellschaft, würde ich sagen. Und es waren so Sachen, die würde ich mir tätowieren lassen. Und bei der wusste ich so, okay, das ist mein Sam.
Ach krass, ja. Guck mal. Stalking Skills.
Ich bin gespannt auf jeden Fall.
Ich bin auch gespannt. Ich habe es meinem Freund gezeigt und ich habe ihn gefragt, wo die Stelle sein soll, wo das hin soll. Und weil ich habe Oberarm im Kopf und dann meinte er so, nee, das ist ein Unterarm-Tattoo. Und ich war so, okay, was sind die Kriterien für ein Unterarm-Tattoo?
Ja, ich finde auch, dass es da Kriterien gibt.
Ja?
Ja, aber ich kann dir nicht genau sagen. Es hat auf jeden Fall was mit der Größe zu tun. Nee, du kannst mich nicht fragen, weil ich bin ich habe eine Meinung zu meinem Unter- und Oberarm und ich glaube, daher kommt das.
Mhm. Ja, ich weiß, die Oberarm- und Unterarm-Thematik. Ich muss mir mal gerade einen Schluck Cola hier grabben.
Okay, und wofür hast du dich jetzt? Jetzt will ich es auch wissen.
Ich weiß es doch auch selber noch nicht. Das ist wie beim Bestellen im Restaurant. Das mache ich ganz kurz vorher.
Ja, aber du hast das Tattoo gesehen. Also du weißt schon, welches du kriegst.
Ich schwanke zwischen 3. Aber ich kann dir die gleich mal zeigen und du kannst mir sagen, welches du am besten finden würdest.
Ja, und ich möchte jetzt, weißt du, ich will das sehen, was dein Freund gesehen hat und dann wissen, ob ich auch denke, es ist ein Unter- oder Oberarm-Tattoo.
Das können wir gleich mal besprechen. Finde ich ganz gut.
Okay, ich finde es geil, dass du dich tätowieren lässt irgendwie.
Ja, ich habe richtig Bock drauf. So, Jaco, ich habe nichts auf meinem Zettel aufgeschrieben, aber ich habe den ja im Kopf, weil ich ja nicht so gerne Sachen aufschreibe. Aber ich weiß, du musst uns die Tauchstory heute noch erzählen.
Stimmt, die habe ich versprochen. Ja.
Kommt die im Fun-Up-Neutralfaktor vor? Oder ist die...
Neutralfaktor ist so ein beschissenes Wort, ne?
Ja, ich weiß nicht, wie man es anders nennen muss. Aber den habe ich heute, den kann ich heute bespielen.
Vielleicht können wir das mal umbenennen, so in Storytime oder so.
Mhm, mhm.
Oder die Kategorie ohne Namen, so wie Band ohne Namen.
Oh mein Gott, das ist die abartigste Cola, die ich dir jemals angeboten habe.
Finde ich auch schon frech. Die steht schon ein paar Jahre, oder?
Alter, ey, das ist mir mega unangenehm, dass du das gerade sagst. Ich schäme mich des Todes. Die hat gar keine Kohlensäure mehr. Was los, Mann?
Aber ich trinke voll oft zu Hause. Ich habe das voll oft zu Hause, leider, weil ich voll oft die Reste haben keine Dings mehr.
Die war noch halb voll, die Flasche.
Ist das nicht so schlimm? Also, ich trinke es ja die ganze Zeit. So schlimm kann es nicht sein.
Ich finde es ehrenlos.
Ja, bin ich.
Das schmeckt genauso wie beim Calippo-Eis unten das Aufgeweichte in dieser Papptüte.
Das stimmt, das ist eklig, aber man hat sich's trotzdem reingepfiffen.
Ich wollte das, ich habe das immer extra lange in der Hand gekühlt, weil ich durfte ja als Kind keine Cola trinken.
Haben wir auch schon, ja, oh, ah, wirklich?
Nee.
Oh Gott, und dann, das glaube ich auch nicht.
Und dann habe ich das da extra in der Hand, aber Cola-Geschmack durfte ich bei Eis. Und dann habe ich das so lange halt warm werden lassen, bis es flüssig war, so dass ich so getan habe, als hätte ich Cola getrunken.
Ah ja, okay, das ist die Verzweiflung, wenn man das nicht trinken darf. Ne? Richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich als Kind voll lange nicht wusste, dass Cola existiert. Also bei uns gab es immer schon süße Getränke. So, weißt du, so wie hieß das denn? Limonade hat man das früher genannt. Eigentlich war es nur Fanta. Wie hieß das denn? Orangienchen oder so?
Von Carolinen oder
ja,
was?
Ja, genau.
Diese orangene Limonade.
Ja, genau.
Ja, oh mein Gott.
Die gab's immer. Die gab's auch immer bei meiner Oma. Und die gab's bei uns zu Hause
uns
auch.
Weil das ist so ein 90er-Drink.
Meine Mutter, das ist so geil einfach. Ich war ja auch so ein bisschen chubbiger als Kind, aber nicht einfach Babyspeckmäßig, sondern weil ich schon wirklich viel Zucker konsumiert habe, weil ich da viel Zugriff drauf hatte. Ich habe nämlich gegenüber von der Aral-Tankstelle, bei der du übrigens später gearbeitet hast, gearbeitet. Das heißt, ich habe an sehr vielen Tagen die Woche ein Magnum bekommen, ja, weil ich es unbedingt wollte und ich Magnum so geil fand. Und bei uns gab es halt immer Zuckergetränke, was eigentlich scheiße ist für ein Kind, aber meine Mutter war in so einer Rebellion. Weißt du, ich bin so, meine Mutter durfte halt als Kind nie, also, naja, meine Mutter ist, warum bist du so irritiert? Wirst du beobachtet?
Ja, ganz dolle.
Guckt sie in deine Augen?
Alfie. Nein, das wird knistern in der Aufnahme.
Ja, erstmal Down Dog. Jetzt geht sie auf den Schoß. Alles easy.
Okay. Also, Rebellionsphase Getränke. Okay.
Meine Mutter ist Jahrgang 55.
Jo.
So. Das ist eine Zeit, da kann man sagen, da gab es viele Sachen noch nicht im Übermaß. Da wurde so gefühlt das Fernsehen erfunden. Und, meine Mutter hat, glaube ich, irgendwie 5 oder 6 Geschwister. Und die durfte, also es gab halt zum Beispiel Süßigkeiten immer nur zu Weihnachten und so, weißt du?
Ja.
Und es gab auch nie süße Getränke.
Mhm.
Und meine Mutter hat's gehasst, Wasser zu trinken und musste immer Wasser trinken. Und ich bin sozusagen geilerweise in dieser Rebellion meiner Mutter groß geworden, die gesagt hat, bei mir zu Hause wird's nie Wasser geben. Das ist bis heute so. Meine Mutter trinkt bis heute, ich schwöre bei Gott, ich bin 35 Jahre und ich habe meine Mutter vielleicht 2-mal im Leben mit einem Glas Wasser gesehen. Meine Mutter trinkt kein Wasser und die lebt immer noch. Die ist fast 70.
Ey, crazy.
Ich finde das richtig krass. Meine Mutter trinkt seit Jahrzehnten nur Cola Light.
Aber
das ist kein Scherz.
Ich finde das total spannend, weil bei meinem Freund ist das auch so. Der ist auch sehr bewusst, was Ernährung angeht, aufgewachsen. Wir haben Leute, was wir an Süßigkeiten immer da haben. Es müssen immer Zuckergetränke da sein. Wir müssen ja mindestens immer, das weißt du ja auch, 20 Eis im Eisfach haben. Verschiedenste Sorten. Das müssen wir alles da haben, weil das ist sein Ding. Das ist sein Grund für Freiheit. Er ist das manchmal gar nicht. Er muss es haben.
Das ist so, dass ich glaube, es ist geil, wenn du groß wirst. Also ich werde jetzt hier keine Erziehungsratschläge geben. Ich habe keine Ahnung. Aber ich schließe jetzt mal von meiner Erziehung und der Leute, über die wir so reden. Ich glaube, wenn das wirklich so ein Verbot zu Hause ist, dann werden die das extra doll machen später. Weil zum Beispiel bei mir in der Familie ist auch zum Beispiel ein Kind, ich sag jetzt nicht in welchem Verhältnis, weil es vielleicht ein bisschen intim, aber da gab's nie Fernsehen und nie Süßigkeiten. Ich war sogar da mal auf dem Geburtstag und alle, die ganzen Gäste, haben Kuchen gegessen. Das Kind musste Rote Beete essen.
Das ist Qual und Folter.
Ja, richtig schlimm. Und was ist natürlich passiert? Der Kleine wurde 12, hat bei Freunden gespielt und ist auseinandergegangen wie so ein Hefekloß, weil er, egal wo der war, nur nach Süßigkeiten gefragt hat und reingestopft hat. Ja. Und bei meinem Freund war das auch so. Der durfte kein Fernsehen gucken und ab Pubertät hat er nur bei Nachbarn gehangen und von morgens bis abends Fernsehen geguckt.
Ja.
Ja. Ich glaube, so reduziert, weißt du? Und dass es kein Verbot ist, sondern so...
Ich fand das voll geil. Ich war vor, keine Ahnung, einer Woche oder so einkaufen und da war eine junge Familie. Und ich finde das total spannend, weil ich habe bei diesem Gespräch zugehört und dann hat der Junge gesagt, oh Mama, können wir, wie alt war der, 5? Oh Mama, da sind Trinkpäckchen, die hatten irgendwie so einen Tiger drauf, keine Ahnung, kann ich die haben, bitte, 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 bitte. Und sie hat mit diesem Kind gesprochen, wie mit dem Erwachsenen, meinte so, du schau mal. Wir könnten es jetzt kaufen, aber ganz ehrlich, da ist so viel Zucker drin, das ist krass ungesund. Wie wäre es, wenn wir einen Saft nehmen und daraus uns selber eine Schorle machen? Das schmeckt eigentlich viel besser und es ist 1000-mal gesünder. Wie würdest du das finden? Das fand ich, das war voll der
Was
gute...
Was hat das Kind gesagt?
Das Kind meinte, ja cool, okay, dann machen wir das so.
What?
Die haben so mit so...
Oh mein Gott.
So vernünftig gesprochen mit dem Kind. Ich war richtig geschockt, weil sie so erwachsen mit dem gesprochen hat. Es gab kein Nein, es gab kein Ja, es gab ein Du, hör mal zu, wie würdest du es finden, das? Und ich war, das Kind war so, ja, okay, das macht Sinn, was du sagst, hey.
Wie alt war das Kind?
5 ungefähr.
Wow, 5, 6. Okay,
ich kann nicht gut schätzen, 5, 6 würde ich sagen. Klein.
Aber dass das Kind so eine eigene Entscheidung hat.
Es trifft eine eigene Entscheidung und es hat eine Begründung. Es gibt kein Nein, darfst du nicht, sondern es war ein... Du hör zu, war nicht so gut, weil ist voll nicht so schlimm. Gut. Und ich fand das geil. Ich fand das voll spannend. Ich bin nach Hause gekommen und hab gesagt, ich habe gerade so zu meinem Freund gesagt, ich habe gerade so ein cooles Gespräch zwischen einer Mutter und einem Kind wahrgenommen. Das fand ich irgendwie voll erstaunlich.
Das finde ich auch richtig cool.
Bei uns gab es einfach so, nein, gibt's nicht, Basta.
Ja.
Und dann weißt du, ich hasse dich.
Ja. Ich glaube, du musst nur aufpassen, dass du ein Kind nicht überforderst. Weißt du?
Mhm.
Aber wenn das Kind so reagiert, ist es ja offensichtlich nicht überfordert.
Aber ich muss auch sagen, ich war so ein bisschen positiv beeindruckt. Die sahen halt alle mega cool aus. Also Mama, Papa und das Kind, die sahen so richtig cool aus. Ich weiß auch
ja,
nicht.
Ja, verstehe ich.
Also die waren so, weiß ich nicht, die waren so fresh. Einfach nicht so typisch Eltern, sondern so.
Ist das nicht krass, dass man das im Kopf hat, so typisch Eltern? Ich habe auch letztens in
der
Stadt
ja,
so
unangenehm.
Zwei Volltätowierte in coolen Outfits gesehen, die so einen Kinderwagen geschoben haben und sich so einen Eiskaffee geholt haben. Und ich habe die angeguckt und habe gedacht, vielleicht könnte ich doch ein Kind kriegen. So als wäre ich keine Person, die ein Kind kriegen könnte, nur weil ich nicht, keine Ahnung, das Gefühl habe, dass ich Helge Schrödmeier geworden bin.
Ja, wir sind so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen noch geprägt aus so den Anfangszeiten von früher oder aus den Heimatzeiten oder weiß ich auch nicht was. Es ist halt voll der Bullshit, dass wir... Dieser Hund regt mich auf. Dass wir immer denken, dass das direkt verbunden ist mit nicht cool sein, weil das glaube ich halt auf gar keinen Fall. Das ist halt Bullshit, aber die sind mir halt voll positiv aufgefallen, weil das so genauso war wie du, so mit Bandshirts und so voll tätowiert.
Ja.
Und dann so einen geilen Kompromiss gefunden und der Sohn, der war so super cool angezogen. Ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie total schön. Naja, wie auch immer, Jaco, wir nehmen jetzt hier schon 23 Minuten auf. Ich bin jetzt aber auch ein bisschen neugierig. Ich würde jetzt schon auch gerne deine Talk-Story erfahren.
Okay, okay. Also, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich versuche mal im Gehirn Zugriff darauf zu finden. Ich wusste ja letztes Mal nicht, ob ich es in den Fun- oder Abfaktor einordnen soll. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, okay, Leute, also für die Leute, die letzten Folgen nicht gehört haben, ich war im Juli in Thailand und ich bin auf die Insel Koh Tao oder wie Mordlust es auch nennt, die Mörderinsel oder Mordinsel, gereist und es ist eine Insel, auf der es typisch ist, dass man einen Tauchschein macht. Also es gibt ja so typische Orte, wo man sagt, ah, da, wo alle tauchen, so Ägypten und auch Koh Tao in Thailand. Ich habe gedacht, boah, das ist mega nice. Bist du nervös, weil der Hund auf dem Kabel liegt?
Ja, weil ich es nicht rausschneiden kann, wenn wir beide Tonspuren aufnehmen, weißt du? Ich packe sie jetzt weg einmal ganz kurz.
Ja, mach
aber
ruhig.
Ich hör zu.
Genau, und wir haben uns überlegt, wir machen da auch einen Tauchschein. Also ich hatte irgendwie die Idee und ich habe irgendwie schon immer gedacht, also ich war jetzt noch nie so, oh, ich will irgendwann mal unbedingt einen Tauchschein machen, aber so... Wäre schon nice. Ist so eine Sache, die voll aufregend wäre, es mal zu machen.
Abgesehen davon bist du ja auch eine Person, die im Urlaub total gerne was erlebt, sowas Besonderes macht und unternimmt.
Ja,
ne?
Schon. Irgendwie habe ich gedacht, das könnte vielleicht, weißt du, es gibt so Sachen, habe ich auch letztens mit einer Freundin drüber geredet, es gibt so Sachen, bei denen weiß man, das ist nichts für einen. Zum Beispiel, ich wüsste ganz genau, Bergsteigen ist nichts für mich. Mhm. Das weiß ich einfach, ohne dass ich das jemals gemacht habe. Und dann gibt es so Sachen, wo ich denke, Das könnte vielleicht diese eine Sache sein, die vielleicht, wo man so denkt, krass, das ist meine neue Lebenspassion, weißt du? Und beim Tauchen habe ich gedacht, das könnte es sein, ja? Und genau, deswegen sind wir dahin. Und genau, ich wollte das letzte Folge schon erzählen und war nicht so sicher, ob ich es in den Fun- oder Abfaktor packen soll. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, hättet ihr mich das während und nach dem Tauchkurs gefragt, hätte ich es safe in den Abfaktor gepackt.
Ja.
Und jetzt habe ich aber Abstand dazu gekriegt und ich habe das Gefühl, bei allen Dingen in meinem Leben, die negativ sind, ist es so wie Frauen, die ein Jahr später von der Geburt berichten. Ich vergesse einfach Schmerzen, seelische wie körperliche. Weißt du, ich erinnere mich immer nur ans Gute. Auch wenn ich dir jetzt von meiner Indienreise erzähle oder von meiner ersten Thailandreise, ich würde so schwärmen und dir sagen, wie das mein Leben verändert hat. Aber wenn ich mich wirklich hinsetze und mir die Fotos angucke, dann denke ich, boah, weißt du noch, wie wir da 3 Wochen im Regen gesessen haben und ich gesagt habe, mein Leben macht keinen Sinn. Und so, ich vergesse wirklich die schlechten Sachen.
Zum Glück, zum Glück.
Zum Glück. Also ich denke immer, boah, ich bin überall so durchgerutscht und vergesse Nervenzusammenbrüche, ist total krass. Naja, und Tauchen war ein Nervenzusammenbruch in meinem Leben, das kann ich euch sagen. Also, wir sind auf dieser Insel angekommen und super viele Leute haben mir eine Tauchschule vor Ort empfohlen. Da gibt's aber auch ganz viele tolle Tauchschulen, ne? Ja, und dann sind wir dahin und haben gesagt, wir wollen da gerne einen Tauchkurs machen. Und dann ging's auch 2 Tage später schon los und ich hatte mich ja vorher ein bisschen informiert, wie so ein Tauchkurs abläuft. Und es ist wohl meistens so, dass du am Tag immer so ein bisschen, also du hast teilweise Theorie und teilweise Praxis, weil es ist wirklich ein Schein. Du musst auch einen Test schreiben und so nach 4-5 Tagen. Der Kurs, den wir gebucht haben, ging 4 Tage. Und in der Regel ist es so, dass du am ersten Tag zum Beispiel in irgendeinem Pool, vielleicht kennt ihr diese Aufnahmen auf dem Fernsehen, wo man dann im Pool so diese Geräte erstmal austestet. Wie ist das mit einer Sauerstoffflasche und so? Und am 2. Tag stand auch auf der Seite so beschrieben, dass es so läuft, dass man dann am 2. Tag ins Meer geht und im flachen Wasser mal vielleicht so 1 Meter, 2 Meter unter Wasser geht. Und ab dem 3. Tag geht's dann auch tiefer, bis du dann am 4. Tag 18 Meter tief gehst, weil das ist die maximale Tiefe, die du mit diesem Open-Water-Schein machen darfst.
Ja.
Und die musst du dann halt auch getaucht sein, weil dafür, dass du woanders so tief tauchen darfst, musst du es ja sozusagen in deiner Ausbildung einmal gemacht haben. Und ich habe gedacht, Mann, in 4 Tagen ist ja voll weit weg. Weißt du, bis dahin, also so viele abertausende Menschen haben so einen Tauchschein gemacht, das wird wohl sein, also die haben es ja auch alle geschafft, am 4. Tag 18 Meter tief zu gehen. Naja, wir sind dann auf jeden Fall dahin und dann hat unser, dann war es erstmal so, dass unser Kurs sollte eigentlich aus 5 Menschen bestehen, aber es waren nur 3. Also mein Freund, ich und noch so ein jüngeres Mädel, was irgendwie auf der Durchreise war. Und dann hat unser Tauchlehrer gesagt, dass, weil irgendwie gerade Flachwasserzeit ist, Saison, dies, das, dass wir am 1. Tag keine praktischen Sachen machen, sondern am 2. Tag praktisch erst starten. Das heißt, wir haben den 1. Tag nur Theorie gemacht. So, am 2. Tag kommen mein Freund und ich dahin. Und war nur noch zu zweit im Kurs, weil das Mädchen schon abgebrochen hatte.
Okay.
Und ich war mir nicht so richtig sicher, wie ich das finden soll, weil auf der einen Seite so quasi Privatunterricht, auf der anderen Seite liegt halt auch der Fokus voll auf dir. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Du kannst so gar nicht untergehen in so einer Gruppe mal oder, ja, also du hast halt super viel Aufmerksamkeit. Das war auch, du hast so richtig.
Alleine, wenn ich mir das vorstelle, alleine zu zweit in einer Aerobic-Stunde, wo die Fitnesstrainerin mir die ganze Zeit auf die Füße gucken kann.
Und das Ding ist, ich saß da und ich hatte halt übertrieben PMS. Also um das kurz klarzustellen, der 1. Tag, wo ich auch praktisch unter Wasser gegangen bin, war der Tag vor der Periode, wo viele Menschen inklusive mir komplett ausrasten. Mhm. Ne? Und dieser 1. Theorietag war 2 Tage vor meiner Periode. Und es ist immer so, ich habe da übelst Brain Fog, ich kann gar nicht denken, ich bin quasi in einer anderen Sphäre und sitz da und hab quasi gerade Physikunterricht und muss irgendwie berechnen, wie viel Bar bei wie viel Meter unter wie viel Meter Wasser.
Das muss man alles wissen.
Ja, ja, also wie viel, ja, weil so dieser, du musst es halt irgendwie in deinem Gehirn verstehen, wie viel Druck auf dich ausgeübt wird und was auf was, also du musst diese Dimensionen verstehen, wo weswegen du krank werden kannst und so weiter, weißt du? Und dadurch, dass wir nur zu zweit waren, der Lehrer ist so voll aufgegangen. Er wollte so interaktiven Unterricht machen, weißt du? Und war dann so, okay, und jetzt du, Jaco, bei 5 Meter, wie viel Bar üben da Druck auf dich aus? Und ich, sind total einfache Rechnungen, aber ich hatte PMS und war so, lass mir Ruhe, Alter. Und das hat er also immer gemacht, weißt du? Ich war die ganze Zeit unter Stress, dass ich gleich dran bin. Und dann so, weiß ich nicht. Und hab natürlich ständig die falschen Antworten gegeben, ist ja klar. Und ja, dann hatten wir halt diese Theorie und dann sind wir halt am zweiten Tag dahin und ich habe mich einfach scheiße gefühlt, Sam, was soll ich dir sagen? Es war einfach, es war so ein Tag, wo man wirklich mit Wärmflasche auf dem Bett sitzt und sagt, die Welt kann sich einfach mal ficken.
Ja.
Weißt du? Ich war so, aber komm, wir machen das jetzt und dann sind wir dahin, haben kurz Theorie gemacht und dann haben wir sozusagen gelernt, wie man das aufbaut. Also was man einpackt, wie man die Tasche packt, wie man diese Sauerstoffflasche testet, an die Weste dranbringt. Das ist so, also es tut mir leid, ne? Also dafür, dass man eine Stunde unter Wasser kann, ist das ganz schön viel Sensory-Scheiß, den man da machen muss. Also das alles da vorzubereiten, aber okay, wir haben das alles gelernt. So, und dann sind wir aufs Boot gegangen und da war noch so ein anderer Kurs mit dabei. So, da fahren wir los, fängt ein Sturm an.
So mit Regen und Wind?
So mit richtig Monsunregen, also Platzregen wie aus Eimern.
Ja.
Und mit richtig Wellengang, sodass ich gedacht habe, ich fliege gleich vom Boot. Und ich sitze da und dann, ich stehe da und dann habe ich auf einmal so, ich habe hysterisch gelacht. Und Kevin guckt mich an und sagt, was ist los, was ist so witzig? Und ich sag, ich weiß, ich habe gerade einfach drüber nachgedacht, dass das die skurrilste Situation ist. Ich krieg heute meine Tage und ich stehe hier auf dem Boot und ich glaube, ich sterb gleich. Was mache ich hier?
Ja.
Also das war so irre einfach, weißt du? Ich dachte, was tue ich hier? Es war so richtig, als würde ich mich von außen sehen. Dann sagt der Tauchlehrer, und jetzt bauen wir auf. Und ich denk, was? Und dann haben wir in diesem Geschaukel, bei diesem Monsunregen, haben wir da unser Equipment aufgebaut und der steht noch auf dem Geländer und ich denke, der stirbt gleich und fällt runter und gibt und macht so Unterricht so. Und was ist das für ein Schlauch und wie heißt das? Und ich habe gedacht, ich sterbe gleich. Ich habe ja so Anxiety auch in solchen Situationen. Mhm. Und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und habe mir die Leute angeguckt und dachte, boah, Tauchlehrer sind so richtig hart. Das sind so Menschen, die so richtig hart im Nehmen sind. Weißt du, so alle diese Menschen hätte ich mir auch so am Burgmannshof hinter der Theke vorstellen können. So Witze haben die auch gemacht, weißt du? So, mein Gott, es regnet so doll, ich krieg die Kippe gar nicht an. So standen die da mit ihrer Schachtel Zigaretten, weißt du? Und ich habe gedacht, ich sterbe. Naja, auf jeden Fall hatten wir das dann irgendwann aufgebaut. Und dann sind wir in so eine Bucht gefahren und dann hat auch der Regen nachgelassen. Und dann war auch das Wasser ruhiger und dann war das schon alles so okay. Ja, und dann sollten wir ins Wasser gehen. Und das Ding ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
Du hattest ja bis zu dem Zeitpunkt noch nie die Sauerstoffflasche auf dem Rücken, weil ihr seid nicht im Becken üben gegangen. Im flachen Wasser wart ihr
genau,
nicht.
Genau, ich habe das erste Mal, du musst dir vorstellen, ich hatte eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken, die wiegt ungefähr so 15 Kilo. Dann hast du diese Weste an und ich hatte noch 8 Kilo Blei als Gürtel um. Du bekommst nämlich Blei an deinen Körper, damit du absinkst.
Mhm. Hattest du ein Bikini nur dabei an oder einen Neoprenanzug?
Nee, ich habe eine, also Shorty heißt das, glaube ich, so einen kurzen Neoprenanzug.
Ja.
Also der so bis zur Mitte der Oberschenkel geht und so wie so ein T-Shirt lang ist. Und darunter hatte ich aber noch eine Leggings, weil ich nämlich schon so, also ich habe quasi.
Eine Radler-Leggings oder eine lange
Hose? Nee, eine lange hatte ich an, weil ich war irgendwie so, keine Ahnung, ich wollte mich wohlfühlen und nicht noch jedes Mal, wenn ich mich bücke, denken. Ich hatte auch nur so Bikinis mit so Tanga-Bikinis und so ein Scheiß, weißt du?
Okay.
Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Guck mal, beim Tauchen, du hast dieses ganze Gewicht an dir, aber du hast auch eine Jacke an, wo du Luft rein, also du drückst auf den Knopf und dann geht da Luft rein. Und wenn du diesen, wenn du zum Beispiel untergehst, dann kannst du auf diesen Knopf drücken und dann gehst du hoch, weil Luft schwimmt ja über dem Wasser. Und dann stand ich auf diesem Boot und die wollten, dass ich ins Wasser springe. Aber ich hatte ja die ganze Zeit im Kopf, ich habe 20 Kilo Gewicht an mir, die mich auf den Meeresboden schicken. Ich soll ins Wasser springen und dann die, wenn ich im Wasser bin, diese Weste aufdrücken, sodass ich dann an der Oberfläche bleibe. Und ich durfte aber beim Reinspringen nicht den Knopf von dieser Weste festhalten, weil es gängig ist, andere Dinge an dir festzuhalten. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich kann nicht ins Wasser springen, weil ich habe so Angst, was ist, wenn ich diesen Knopf nicht finde und einfach untergehe und dann bin ich irgendwo bei der Titanic.
So, weißt du? Wie tief war das Wasser, wo ihr das geübt habt?
Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber schon so, wo ich da ins Wasser gesprungen bin, bestimmt so 10 Meter oder so. Also es war nicht direkt am Strand. Mhm. Es war schon so in der Bucht, aber nicht am Strand, sondern schon weit draußen, vielleicht auch tiefer. Und dann hat er zu mir gesagt, also der Tauchlehrer, ja, zur Not bin ich ja da. Und es war dann auch so, ich bin ins Wasser gesprungen und bin halt untergegangen. Und er ist zu mir gekommen und hat da drauf gedrückt und dann bin ich nach oben gegangen.
Weil du den Knopf dann nicht gefunden hast.
Ja, nicht so schnell. Das Ding ist, heutzutage weiß ich, hätte halt auch einfach meine Füße benutzen können, nach oben schwimmen können. Aber ich habe gedacht, ich habe gar nicht genug Kraft, um es zu machen. Verstehst du? Ich habe, dadurch, dass ich nie in einem Pool geübt habe, ich habe die Verhältnismäßigkeiten gar nicht verstanden.
Naja, der einen Step übersprungen auch einfach, ne?
Ja, genau. Ja, und dann sind wir zum Strand und dann sind wir unter Wasser. Also dann sind wir das erste Mal runter. Und ich würde sagen, wir waren so 2 Meter tief. Also es waren so 2 Meter über uns. Und wir haben auf dem Meeresboden gekniet alle. Mhm. Und dann musst du halt so Übungen machen, damit du den Tauchschein kriegst. Das sind so Übungen wie beispielsweise Wasser in die Brille lassen. Also du nimmst die Brille runter, setzt sie wieder auf und musst die dann komplett leer kriegen, sodass du wieder sehen kannst. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich habe mich so unwohl gefühlt. Mhm. Ich habe mich ganz schlimm unwohl gefühlt und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, das ist nicht natürlich, das fühlt sich nicht natürlich an. Ich will nach oben und die Atmosphäre atmen. Das habe ich die ganze Zeit gedacht. Ich will das hier nicht hier unten. Ich finde das ganz schlimm. Ich habe mich ganz klaustrophobisch gefühlt. Und dann noch diese Brille abzunehmen und nicht mal mehr zu sehen, weißt du? Das war richtig schlimm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich krieg Panik. Und dann habe ich dem Tauchlehrer gesagt, also ich konnte ja, also du kannst ja nicht reden mit jemandem. Mhm. Du kannst ja nur zeigen. Und ich habe die ganze Zeit auf mich gezeigt und nach oben und habe immer doller geatmet. Ehrlich gesagt auch irgendwann absichtlich.
Boah, ich krieg Beklemmungen, während ich dabei zuhöre.
Ja.
Ich bin richtig gerade in deiner Geschichte drin.
Das war, ich fand das so schlimm und dieser Tauchlehrer, ich habe immer wieder so und so gemacht und er ist darauf aber nicht eingegangen. Er ist zu mir gekommen und hat immer so gemacht, mir so in die Augen gezeigt und sich in die Augen gezeigt, so guck mich an und atme ruhig mit mir. Also er wollte mich beruhigen, aber für mich war das voll der schlimme Moment, weil ich dachte, ich kann dir nicht vertrauen.
Warum lachst du? Ich weiß nicht, ich musste gerade an den Mittelfinger denken, wenn er so zu mir gemacht hätte.
Ja, Mann. Und das Ding ist irgendwie so, weißt du, zu mir haben auch schon Leute gesagt, die jetzt nicht die ganze Story kannten, so, naja, wenn der da mit 15 Leuten unten ist, kann der ja nicht mit einem immer nach oben. Und ich denke so, wir waren aber nur zu zweit.
Ja, hey, doch, ja, aber so, schon. Doch, wenn eine Person Panik kriegt, muss man schon nach oben.
Und das Witzige ist, ich war halt ja nur 2 Meter unter Wasser. Ich hätte einfach nach oben schwimmen können, aber ich wusste das nicht. Ich habe gedacht, ich bin so schwer, ich kann nicht nach oben oder ich werde krank, wenn ich nach oben gehe, weil man noch 1000 Krankheiten beim schnell Auftauchen kriegen kann. Turns out, nicht bei 2 Metern, sondern eher so bei 40 Metern.
Ah ja, das so. Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, wenn man taucht, dass man nicht ganz, ganz schnell nach oben darf, warum auch immer, ich weiß es nicht.
Also es gibt verschiedene Krankheiten, die du kriegst. Also erstmal musst du die ganze Zeit atmen. Du könntest jetzt nicht zum Beispiel unter Wasser 10 Meter tief die Luft anhalten, also einatmen, die Luft anhalten und nach oben schwimmen. Dann dehnt sich die Luft in deiner Lunge um so viel aus, dass du Lungenschäden zum Beispiel kriegen kannst. Aber so wirklich dieses schnelle Auftauchen, dass du, da gibt's so Krankheiten mit Stickstoff im Körper, das ist nur, wenn du richtig tief und richtig lange tief bist und so. Ich wusste das aber alles nicht, weil ich habe die Theorie ja noch nicht zu Ende gelernt. Ich wusste nur, schnell auftauchen heißt schlimm krank werden. Und du weißt, wie ich mit Krankheiten bin.
Ja.
Und ich sitze da unten 2 Meter tief und denke, ich bin gefangen. Ich kann nicht nach oben. Und das war für mich eigentlich so der Moment, wo ich so wusste, das ist nichts für mich hier jetzt gerade. Weil ich kann dem ja gar nicht vertrauen. Ich sag, ich will nach oben und er macht's nicht. Weißt du, so wenn ich jemanden um Hilfe bitte und er macht nicht das, worum ich ihn bitte, so, weil er denkt, er weiß es besser als ich. Weißt du?
Ja, das ist nicht gut.
Und wäre er da mit mir nach oben gegangen, dann hätte ich diesen Notausgang gekannt. Und ich glaube, dann wäre alles Folgende anders gelaufen. Ja, auf jeden Fall sind wir dann nach oben. Und für mich war klar, ich will das nicht weitermachen. Wie breche ich das jetzt ab? Ja, turns out, ich war so feige und konnte wieder keine Grenzen setzen, dass ich mich darauf eingelassen habe, dass ich den nächsten Tauchgang auch mitmache, nur weil ich zu feige war, meinen Schnauze aufzumachen. Und dann bin ich wieder mit runtergegangen. Und dann waren wir noch mal tiefer, mussten da wieder so Übungen machen, einmal komplett das Equipment, alles ausziehen und wieder anziehen. Eigentlich muss ich das alleine können, ich habe es nicht hingekriegt. Er hat alles für mich gemacht und meinte so, weißt du, ich habe immer was nicht geschafft. Er hat es dann für mich gemacht und dann hat er mir dieses Zeichen gegeben, was du kriegst, wenn du was richtig gut gemacht hast.
Mhm.
Und ich war so, okay, cool, ich habe nichts gelernt, wenn ich das alleine mache, sterbe ich, aber okay. Und ja, dann, also ich muss aber nochmal dazu sagen, das war ein ganz süßer, also es war eigentlich ein ganz süßer, netter Mensch, aber das war ein ganz anderer Persönlichkeitstyp als ich. Das war so jemand, glaube ich, der sowas wie Angst gar nicht nachvollziehen kann. Für ihn war so, wir rocken das hier alles ganz schnell durch, damit wir ein, also sein Plan war, alles an zwei Tagen mit uns durchzuballern, damit wir dann nur noch spaßig tauchen können.
Ich finde ja diese Energy ganz oft richtig geil, weil diese Menschen können jemanden positiv anstecken und die bringen das so mit und du denkst dir einfach nur so geil, wenn die sagen, ja, du hast Angst, aber wir kriegen das hin oder bei einem Umzug, du bist so richtig verzweifelt und dann ist da diese eine Person, die sagt, nee, wir rocken das und sowas, weißt du, ich
ja,
liebe diese Energie
aber
eigentlich.
Das Ding ist, wenn er hat halt nicht einberechnet, dass jemand, dass da auch, also wenn so jemand kommt, der wirklich sensibel ist,
ja,
der Ängste hat, dann funktioniert schnell nicht.
Nee, vor allem nicht bei sowas. Das ist ja nee, wirklich ein ganz unnatürliches Surrounding irgendwie,
ja,
eine ganz unnatürliche Situation und das so ein bisschen Vorsicht.
Und er war so einer wie, ich muss nicht mal mehr Druckausgleich machen, mein Trommelfell ist so ausgeleiert, ich kann einfach 40 Meter in einer Minute runter. So einer war er. So,
ja.
Der hat angefangen und ab dem Tag nur noch getaucht, weißt du? Und auch auf dem Schiff, als ich da die Krise gekriegt habe, er kam zu mir an und meinte, oh mein Gott, hier sind Tabletten, dir muss so schlecht sein. Und ich sag so, mir ist nicht schlecht. Er sagt, was hast du denn? Ich sag, ich habe Angst. Und er guckt mich an, oh. Und ich merkte so, der war völlig überfordert mit dieser Situation. Und ich sag so, ist es eine gefährliche Situation hier gerade? Weil für mich fühlt es sich an, als ob das Boot gleich auf dem Kopf steht. Nein, überhaupt nicht.
Wie weit wart ihr denn weg vom Ufer?
Ja, schon so, dass ich es kaum gesehen habe.
Ach, krass.
Ja, ja, wir waren schon richtig, wir sind so um die ganze Insel so weit rausgefahren.
Oh.
So. Naja, auf jeden Fall sind wir dann noch mal tiefer getaucht und irgendwann hat er mir so sein Messgerät gezeigt, da war ich schon kurz beeindruckt, da waren wir 7 Meter tief, das fand ich schon sehr tief am ersten Tag. Also, weißt du, ich war eine halbe Stunde vorher das erste Mal überhaupt mit dem Tauchgerät unten und dann direkt danach 7 Meter tief, da dachte ich schon, boah, stabile Leistungssteigerung, hier ein bisschen zu schnell für mich. Und er war so begeistert, der Tauchlehrer hat immer so gezeigt, wenn da irgendwie so, da waren so Babyhaie und sowas oder so Nemo-Fische.
Geil.
Es hat mich null interessiert. Null. Ich war richtig, Sam, ich war im Survival-Modus.
Oh.
Ich weiß nicht, ob ich das so sagen soll, aber ich habe wirklich, als ich da unten war, einen Gedanken gehabt und da habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, das letzte Mal habe ich mich so gefühlt, als ich in Trauer war.
Mm.
Also es war so ein, es ist gerade gar nichts gut in mir, aber ich sag nichts und zieh einfach durch und das fühlt sich ganz ungesund an. Also ich war wirklich so, ich habe wirklich kurz gedacht, ist es gerade eine Traumasituation? So schlimm habe ich mich gefühlt da unten. Und da konnten Fische schwimmen. Ich konnte es gar nicht wahrnehmen richtig. Das war so, alles war egal. Hauptsache, ich habe nur gedacht, einatmen, ausatmen. Wenn du jetzt Panik kriegst, bringst du dich um, weil das Schlimmste ist Panik. Weißt du? Ja, und dann sind wir nach oben. Und dann ging es mir eigentlich ganz gut. Dann sind wir so aufs Schiff. Und
naja, du hast überlebt, ohne
genau,
große, naja, Eskapaden.
Genau, es war vorbei und dann war ich auch kurz irgendwie so stolz und ich dachte so, Alter, ich war 7 Meter tief, richtig geil. Und da habe ich noch so richtig gedacht, boah, morgen gehe ich wieder hier hin. Ich glaube, ich schaffe das wirklich. Der Tauchlehrer war ganz süß und kennst du das, wenn Leute so ganz rationale Menschen sind und dann aber mal so richtig so dann Gefühle zeigen und es ist aber so ein bisschen weird?
Wie denn?
So war er, dass er so, er hat dann so alles, hat mich angeguckt und dann so gegrinst und so. Okay, Jaco, es ist soweit. Dann hat er so die Arme ausgebreitet und hat mich so in den Arm genommen und hat mir so auf die Schulter, du kannst sehr stolz auf dich sein. Und weißt du, verstehst du mich das alles? Wie so ein rationaler Onkel, der eigentlich nur Schach spielt, aber jetzt einmal beschlossen hat, jetzt bin ich mal kurz hier so ein Gefühl.
Emotional. Weißt
du, das war so. Und Kevin guckt mich so an, so, okay. Aber es war ganz süß. Also es war ein ganz, ganz süßer Typ. Aber wir haben einfach, ich glaube, ich hätte jemanden gebraucht, der einfach ein bisschen mehr Ängstlichkeit auch kennt. Naja, aber wir sind dann auf jeden Fall nach Hause und dann fand ich das super spannend, weil Kevin hat ja die ganze Zeit nichts gesagt. Ich wusste ja gar nicht, was bei Kevin los ist. Ich weiß ja, der steht ja auch so auf Geschwindigkeit und bla bla bla. Und dann waren wir im Hotel und dann habe ich Kevin gefragt, wie fandst du es eigentlich? Und dann sagt er, schlimm.
Ach
ja, er meinte ganz schlimm. Ich hatte voll oft Panik, genau in den Momenten, wo du auch Panik hattest. Und ich glaube, das ist gar nichts für mich.
Mhm.
Das ist überhaupt nichts für mich. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, ich will nach oben da atmen, was soll ich hier unten? Ich sehe die ganze Zeit eigentlich nur meine Blubberblasen vor meiner Taucherbrille. Ich sehe mehr, wenn ich mir eine Doku über Fische angucke. Ich dachte so, krass, ich habe gedacht, der geht so voll auf, weil ich war so im Fokus mit meiner Angst,
ja,
mit meiner Panik, weißt du?
Wie fandst du das denn? Also war das für dich so, krass, hast du dich darin bestätigt gefühlt? Fandest du es schade oder wie war, was hat das so mit dir gemacht?
Ich hätte es ihm gewünscht, dass er richtig Spaß gehabt hat, aber gleichzeitig habe ich mich weniger alleine gefühlt in der Situation,
okay,
muss ich sagen. Dass ich so mich mit ihm austauschen konnte und wir so on the same page waren, auch wenn ich es ihm gewünscht hätte irgendwie. Und gleichzeitig fand ich es auch wieder super bezeichnend. Das war wieder so diese typische Rollenverteilung. Ich hab Angst und zeig die. Und er hat genauso Angst, aber er zeigt gar nichts. Weißt du? So. Und
Männer müssen stark sein.
Genau,
so.
Habe ich ihn auch gefragt. War das so ein bisschen der Hintergrund? Er so, ja, schon ein bisschen.
Oh, schade,
so,
ne?
Ja, schon schade. Und dann habe ich aber gedacht, da geht's am nächsten Tag wieder hin. Und dann ging's los in meinem Kopf. Auf einmal ging ein Schalter um. Und jetzt weiß ich, dass das auf jeden Fall was mit meiner Periode zu tun hatte, weil ich da wirklich manchmal ein, zwei Tage vorher richtig crazy werde.
Mhm.
So, dass ich Dinge ganz anders wahrnehme und sehe als sonst, so ganz ängstlich werde. Ich habe so richtig Panik gekriegt. Ich habe den ganzen Abend, ich habe versucht, mich über andere Dinge mit Kevin zu unterhalten und immer wieder hatte ich wie so ein Flashback in diese Situation unter Wasser und ich hatte nur ein Gefühl im Körper, ich muss da morgen wieder runter und ich will da nicht runter, als müsste ich in so ein Gefängnis.
Krass.
Also und es war wirklich so vom Gefühl her 8 von 10 auf der, das wird hier psychisch gefährlich, Skala. So,
okay.
Weißt du?
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ich schlafe erstmal, bin ich morgens aufgewacht und von jetzt auf gleich habe ich einen heftigen Heulkrampf morgens gekriegt. Also so, wenn du richtig so einen Nervenzusammenbruch hast und so richtig laut blärst wie ein Kind.
Mhm.
Es kam einfach aus mir raus und in dem Moment wusste ich, hier ist meine Grenze, ich kann das nicht.
Aber ist doch sehr gut so.
Ja, und dann habe ich da hingeschrieben, habe das erklärt und so und ja, das war meine Tauchkurserfahrung. Jetzt ging jetzt länger als erwartet.
Aber habt ihr jetzt so den Tauchschein nicht bestanden?
Wir
dadurch?
Haben das gar nicht weitergemacht.
Ja.
Kevin sagt so, brauche ich nicht mehr im Leben.
Interessant.
Und
ja.
Ich, weil ich ja immer die schlechten Dinge vergesse, bin jetzt so, nö, das lasse ich nicht auf mir sitzen, den mache ich in Bielefeld nach.
Naja, aber vielleicht ist das auch was anderes, das nochmal anders anzugehen. Ich weiß, dass es da in Bielefeld auch irgendwo diese Option gibt, auch das nochmal im Becken zu üben und das
ja.
Nochmal zu machen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Ne?
Ja, es hat mir nämlich deine Schwester, hat mir nämlich dann auch geschrieben, dass ihr Mann in Bielefeld einen Tauchschein gemacht hat, weil ein Kumpel von ihm Tauchlehrer oder so ist. Und dann dachte ich so, oh, das finde ich geil, weil dann kann ich schon direkt, weißt du, wenn das so jemand ist, den jemand kennt, kann man direkt sagen, übrigens, ich habe richtig schlimm Angst.
Voll,
weißt
voll.
Du?
Finde ich auch gut und richtig, dass man das sagen kann. Ohne sich dafür doof zu fühlen.
Ja. Ich muss auch sagen, vielleicht bin ich auch mit zu hohen Erwartungen rangegangen, weil ich hatte vorher nämlich erzählt auf Instagram, dass ich einen Tauchschein mache und alle Leute haben mir nur geschrieben, Jaco, du brauchst keine Angst haben. Sobald du unter Wasser bist, sind all deine Ängste verflogen und du genießt einfach nur diese Schwerelosigkeit und wie geil das ist. Deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, ich habe schlimm Angst, aber sobald ich im Wasser bin, ist alles gut.
Mhm.
Ja, war aber leider nicht so.
Leider nein.
Nee.
Aber es ist wieder eine neue Erfahrung.
Auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch froh, dass ich sie gemacht habe. Hat mich nicht traumatisiert.
Ich finde das voll krass, dass man so Kleinigkeiten so hypt in seinem Kopf manchmal. Das war ja bei mir letztes Jahr das Paragliding. Ich wollte das ja unbedingt, ich wollte unbedingt Fallschirm springen. Alles, was mit Springen zu tun hat, fand ich mega geil. Turns out, es war richtig beschissen. Mir ist kotzübel geworden. Ich fand es richtig ekelhaft. Ich will nie wieder. Aber es ist ein Wunsch, der ist weg, weißt du, von meiner Liste.
Das hat Kevin auch zu mir gesagt. Er hat gesagt, weißt du was, irgendwie ist es mega geil, dass jetzt so eine Sache runter ist von der Liste. Dieser Liste, könnte das etwas sein, was mich den Rest, was diese eine Sache für mich ist.
Genau, weißt genau, du? Ja, und das ist weg. Und das ist bei mir genauso mit diesem Springen gewesen.
Ja, Mann.
Never ever gehe ich irgendwo rein und runterspringen. Verpiss dich.
Boah, da hätte ich auch richtig Schiss vor.
Also, was ich nochmal machen würde, ist, manchmal sieht man das im Reality-TV. Das ist irgendwo im Dschungel, dann ist oben so ein Seil und dann kannst du dich an dieses Seil ranhängen und dann kannst du da
ach,
so runter.
Zipline-Ding.
Zipline,
ja.
Das finde ich geil.
Das wird aber, soll ich dir mal was sagen? Ich habe das Gefühl, umso unsicherer ein Land und eine Region wird, weißt du, umso mehr du irgendwie kaputte Fliesen siehst oder Abgründe und wo du denkst so, wow, da sind auch schon 300 Leute runtergefallen. Also umso mehr es in diese Richtung geht, desto mehr Zipline-Angebote gibt es. Echt? Immer wenn ich auf irgendwelchen Inseln bin, wo ich das Gefühl habe, alles wird nur auf einem Fall gehalten, dann gibt's so drei Prospekte zu Zipline und ich denke immer so, ach, ich glaube, das mache ich woanders.
Ja.
Oder kennst du das nicht, ja, wenn du irgendwo mitten im Dschungel bist und da siehst du schon, da sind so drei auf so einer Brücke, weißt du, so jede zweite ist schon so weggebrochen und dann ist daneben so ein Turm so, da wird Bungee-Jumping angeboten und du denkst so, I doubt it, dass ich da mitmache.
Ich habe ja mal jemanden auch beim Paragliden abstürzen sehen.
Oh mein Gott, was?
Ich weiß gar nicht, ob das in Thailand oder in der Türkei war, das kann ich gar nicht mehr genau sagen.
Jetzt werden alle Menschen, die diesen Podcast hören, immer sagen, ich habe meinen Podcast gehört, dass jemand abgestürzt.
Die haben überlebt, ja, so war das nicht. Die sind, haben sich aber in der Palme, also die sollten am Strand landen. Ich bin ja danach auch noch gesprungen.
Mhm.
Aber die haben sich dann in einer Palme verfangen und die Palmen waren sehr hoch. Das muss, in der Türkei sind keine Palmen, oder? Keine Ahnung.
Ich glaube nicht.
Ich glaube, das war in Thailand. Ich weiß nicht mehr, das ist auch scheißegal. Und dann haben die sich verfangen in irgendeiner Form oder ich weiß nicht, wie das war. Dann hat sich das gedreht, dieser Schirm. Und dann hast du nur dieses Plong gehört, also zwei Menschen, die wirklich so aus 20 Meter Höhe einfach auf den Boden knallen.
Die sind auf den Boden geknallt.
Auf den Boden geknallt. Und dann kam so, hier, wie heißt das, Rettungsdienst und sowas alles. Aber die haben halt überlebt.
Woher weißt du das?
Ich habe daneben mich gesonnt.
Aber woher weißt du, dass die überlebt haben?
Na, ich habe die gesehen, wie die gelebt haben.
Aber wie haben die gelebt? Also haben die da so gechillt oder war so ein Bein ab? Weil aus 20 Meter auf den Boden knallen, ist schon eine krasse Sache.
Auf den Sand, aber du hast ja darunter halt so mega die Polsterung am Arsch und so.
Ach so, okay.
Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob die sich...
Ich stelle mir gerade vor, wie so zwei Menschen am Verbluten sind, Sam liegt daneben und sonst.
Nein, die sind halt runtergeplumpst und da ist wahrscheinlich irgendwas passiert, weil der Rettungswagen kam und ich hab jetzt nicht... Das war, glaube ich, nicht schlimm.
Okay.
Es hat keiner geschrien.
Verstehe, okay.
Und die waren auch ansprechbar, beziehungsweise lebendig. Ich habe gesehen, wie die sich bewegt haben. Ja, und ich wäre natürlich.
Aber sind die so liegen geblieben?
Nein, es ging, also die haben dann da so gesessen. Und es sind super viele Leute zu Hilfe geeilt. Aber wir waren noch weiter weg.
Ihr habt euch halt gesonnt.
Ne, das war schon shocking, weil ich habe halt immer voll gerne zugeguckt, wenn die gelandet sind.
Mhm.
Ne? Und das ist eigentlich so ein, wir sind auch am Strand gelandet,
dann
als Absturz, wir auf Madeira
so Jackpot,
waren.
Besser als
ne, das war dann auf einmal so, Moment mal, der ist sehr nah an der, oha, oha. Und dann ist irgendwas passiert und dann plong. Ja.
Das ist schon crazy, wenn man sowas live miterlebt.
Das war aber jetzt nicht, das hört sich jetzt dramatisch an, als es am Ende war.
Okay.
Ja.
20 Meter, ich kann das oft nicht greifen. Wie hoch sind 20? Oh, das ist zweimal der Zehner im Lübecker Freibad. Das
vielleicht
schon,
waren
krass.
Es auch nur 10 Meter, aber.
Ach so, es war so deine Schätzung, 20 Meter.
Ja.
Okay.
Keine Ahnung. Vielleicht waren es 15, vielleicht waren es 10, vielleicht waren es 30, I don't know.
Sam, ich muss pissen und danach möchte ich gerne den Neutralfaktor oder die Kategorie ohne Namen mit dir besprechen.
Alles klar, machen wir.
Jetzt kommt der Neutralfaktor.
Ah ja, dafür haben wir immer noch kein Intro. Ja, Jaco, du kannst mich beglückwünschen. Es ist etwas zum ersten Mal passiert, beziehungsweise auch zum zweiten Mal. Ich bekomme weiße Schamhaare.
Was?
Was?
Weiße Schamhaare.
Ja, ich habe neulich an mir runtergeguckt und dachte, halt, Moment, da ist ein weißes Haar. Und dann gucke ich und dann denke ich, okay, das ist eine Pigmentstörung. Das war hier nicht eine Pigmentstörung, das war ein Haar, was einfach keine Pigmente abgekriegt hat. Aus Versehen. Das war ein Sonderling. Gut. Naja, und dann habe ich irgendwie 2 Wochen später noch eins entdeckt und dann habe ich gedacht, okay, es ist immer kein Sonderling, es wird die Regel. Oh mein Gott, Rocco, Taku, ich bin 34 Jahre alt, ich krieg weiße Schamhaare, ich dachte, das kriegen nur 55-Jährige, ab 55.
Bist du denn kahl im Moment oder bist du, also,
nee.
Ich dachte, du bist so eine Gewächste.
Ich bin, ja, aber ja nicht alles.
Ah, okay, verstehe, ja. Weil ich wollte gerade sagen, weil dann ist ja eigentlich ein Gewinn, weil werden dann nicht auch die Haarwurzeln hell? Voll nice eigentlich, weißt du?
Ja, ich weiß, nee, das ist ja nicht alles gewaxt und deswegen war ich auch so erstaunt, irgendwie, weiß ich nicht, das kam total überraschend, irgendwie war ich nicht bereit, ich war nicht bereit dafür. Und es passt in den Neutralfaktor, weil ich würde es nicht in den Abfaktor packen, weil wir wollen ja das Alter nicht schämen, weißt du, wie ich meine?
Nee, das stimmt.
Ich habe auch ganz viele graue Haare, auch aktuell an meinem Kopf, aber...
Ich auch, aber ich muss zugeben, ich zupf die. Also ich krieg nicht alle, aber so, wenn die so, ich zupf die dann so weg.
Naja, ich färb meine Haare ja schon ewig. Ich hatte mein erstes graues Haar mit 16, glaube ich.
Ja.
Und das ist auch voll, damit bin ich irgendwie okay, das kann man färben, irgendwie weiß ich auch nicht.
Und ist natürlich auch okay, wenn ihr es nicht färbt.
Genau, es ist absolut okay. Ich habe auch viele Freundinnen, die es nicht mehr machen, die einfach das so tragen.
Ja, same.
Und das sieht voll geil aus. Das ist so wie, ich stehe jetzt auch zu meinen Achselhaaren, weißt du?
Das ja, aber ist ich so muss das sagen, Gleiche. Ich sag jetzt was und ich weiß, dass das nicht alle gleich sehen, weil das ist auch schon wieder dieses, okay, so ist es schön, aber so nicht und es soll ja alles schön sein, aber es ist jetzt einfach meine persönliche Taste-Meinung zu mir.
Ja.
Ich mag diese Mittelsachen nicht, weißt du? Ich habe zum Beispiel auch Freundinnen, die komplett grau sind. Mhm. Oder so, verstehst du das? Es ist noch nicht alles grau, aber schon so ganze Strähnen.
Mhm.
Aber bei mir ist es so, ich habe eine normale Haarfarbe und dann sind da zwischendrin einfach so kringelige, trockene, so richtige opfergraue Haare, weißt du?
Die und sind so borstig.
Die sind borstig und das ist einfach, ich finde einfach, das ist dann so... Wie wenn du ganz viel so Frizz hast, was ich ja mit meiner Haarstruktur eh habe, die dann so abstehen und ich finde, ich gucke da mal und denke, das sieht mega ungepflegt aus. Und zwar nicht, weil ich nicht gefärbt bin, sondern weil das so, ich will ja auch keine beschissenen Strähnchen haben. Mhm. Dann will ich auch keine so, ich weiß nicht, das sieht einfach noch nicht gut aus. Das müsste, wenn dann, mehr sein.
Ne, ich muss mich jetzt auf jeden Fall mental darauf vorbereiten, dass man auch untenrum...
Sobald komplett weiß bis unten.
Ja, und dass es ja auch den Übergang gibt, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das ist völlig neu für mich. Ich habe nie über untenrum Behaarung in weiß nachgedacht.
Ich auch nicht.
Ja, und ja, die waren wirklich weiß-weiß, so wie ich mir wünsche, dass die auf dem Kopf wären.
Ich glaube, weil wir so eine Generation sind, die einfach in den ersten 25 Jahren unseres Lebens gab es keine Schamhaare. Es gab keine Körperbehaarung bei Frauen.
Mhm.
Weißt du, das ist so, wie es keine Zyklusbeschwerden gab, weil alle haben die Pille genommen und alle waren rasiert. Und jetzt auf einmal ist es so, huch, ich habe Schamhaare, mit denen kann ja was passieren.
Aber ich habe halt Fragen dazu. Ich habe wirklich Fragen dazu.
Was für
Vielleicht
Fragen?
Vielleicht sollte ich mir einfach mal so Granny-Porn angucken, weil, um es greifen zu können.
Wie es aussieht.
Mhm. Weil irgendwie frage ich mich, bleibt die Behaarung so krass, wie sie ist? Wird es weniger?
Mhm. Meinst du, dass du so wie so eine Glatze kriegst? Wie Männer so eine Glatze haben?
Was ich das gesagt habe, bleibt...
Ich weiß nicht, was du meinst. Denkst du, dass du so einen kreisrunden Schamhaarausfall kriegst?
Nein, weil ich gerade einfach gesagt habe...
Wir haben sie verloren.
Bleibt die Behaarung so krass?
So krass,
so krass
als,
wie sie jetzt.
Du würdest dich also als krass bezeichnen.
Ja, Alfie will mich beschützen, die denkt, ich weine. Sorry, ich bin gerade abgedrückt. Ehrlich. Na, komm hier. Ja.
Aber denkst du, glaubst du, dass im Alter auch die Haare auf dem Kopf weniger werden?
Irgendwie habe ich gedacht, dass sie untenrum weniger werden, aber ich weiß nicht,
warum.
Ich glaube, da habe ich mal mit meiner Mama drüber gesprochen, die ist ja Altenpflegerin, aber ja. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Und die hat gesagt, dass die Schamhaarung weniger wird bei Leuten.
Mann, ich weiß nicht mehr, ob ich mir das eingebildet habe, ob sie mir das gesagt hat, aber eigentlich habe ich irgendwann schon mal mit ihr darüber gesprochen. Auch aus dem Grund, wie es ist, aber das ist so viele Jahre her, ist bestimmt 15 Jahre her, oder war ich selber noch in der Pubertät?
Frag sie bitte mal.
Ja.
Das würde mich interessieren. Alfie, dich nicht.
Ja.
Aber Alfie, bald passt Mama untenrum zu dir.
Auf jeden Fall habe ich das gesehen, das ist ein Neutralfaktor, es war ein Überraschungsfaktor, ganz ehrlich, weil ich erst gedacht habe, was ist das? Da ist was, also was ist das?
Ich habe jetzt richtig das Bedürfnis, mich zu untersuchen.
Ja, mach mal. Aber du bist blond, das ist was anderes.
Ja, ist das für dich noch blond?
Das finde ich eine sehr gute Frage. Also früher in der Schulzeit haben
alle... War das nicht blond?
Doch, da haben alle gesagt, dass es blond ist. Und jetzt, heutzutage, würde ich sagen, dass die Leute, guck mal, wenn ich mir meine Haarfärbemittel kaufe, haben die Farbe. Und das ist, dann steht da drauf dunkelblond. Ich färbe meine Haare immer mit gefühlt dunkelblond.
Ja, das meine ich nämlich, weil Friseure nennen das, was ich habe, auch dunkelblond. Teilweise noch, es gibt sogar noch dunklere Farbe, die dunkelblond genannt
ist
wird.
Ist so. Wie gesagt, meine Haarfarben sind dunkelblond.
Ich kenne das so von früher aus der Teenie-Zeit. Das richtig blond war. Und das war für mich hellbraun, was ich jetzt habe.
Das stimmt. Irgendwie hat keiner mehr die Haarfarbe hellbraun.
Nee.
Es gibt blond und dann gibt's mitteldunkelbraun.
Ich finde, ich habe hellbraun. Finde ich schon.
Ich hätte dich dann eher blond eingestellt.
Ja, aber das hier unten ist ja gefärbt. Wenn du dir das wegdenkst und nur das auf dem Kopf, würdest du das auch blond nennen?
Boah.
Ja, doch, schon ein bisschen, ne?
Ja, ist schwierig.
Aber okay, ich habe hier auch schon Strähnchen gesetzt letztens. Eigentlich bin ich noch dunkler.
Okay. Naja, bei mir sagen alle schwarz und dabei, da habe ich immer drauf bestanden, nein, das ist dunkelbraun. Heutzutage denke ich mir so, I don't care.
Ja, nee, ist echt dunkelbraun.
Ja. So, ja, das war mein Neutralfaktor.
Finde ich
schön.
Zwei
weiße Haare untenrum.
Das finde ich schön.
Weiße Haare untenrum, ist das ein guter Titel?
Finde ich schon.
Ja.
Ja.
Okay.
So, Girl, wollen wir Zettel ziehen?
Ja, ich muss mir kurz ein Taschentuch holen, weil... Die Tränen liefen.
Nein, Mann, es gibt noch eine Sache, die wir besprechen müssen.
Und zwar?
Ich sehe die Zettel für diese Folge schon wieder davon fliegen. Die Auswahl für das Jugendwort 2023 sind draußen und du kennst sie schon und ich noch nicht und ich würde mega gern mit dir darüber reden.
Ja, die hole ich jetzt sofort. Ich hole mir ein Taschentuch und mein iPad und dann sprechen wir darüber.
Okay. Sam, ich habe das Gefühl, dass als wir darüber geredet haben, über das Jugendwort, ne? War in meinem Kopf so, ich habe das Gefühl, wir haben da vor 4 Wochen drüber geredet und vor 4 Wochen habe ich gedacht, boah, ich will's wissen, jetzt muss ich ein halbes Jahr warten. Weißt du, das ist so das Zeitgefühl, was ich habe und jetzt auf einmal ist es schon online. Also, dass ihr upgedatet seid, falls ihr die Folge nicht gehört habt. Wir haben irgendwann mal darüber gerätselt, was das Jugendwort 2023 werden könnte. Und wir haben auch Guesses abgegeben und ich bin jetzt irgendwie mega gespannt, ob irgendwas von dem, was wir genannt haben, mit auf der Liste ist oder ob wir so, wow, wir sind so weit dran vorbeigeschippert.
Nein, da sind auf jeden Fall Sachen drauf, die wir auch so sagen.
Ich habe nur eine Sache gesehen und ich habe gerade noch nie in meinem Leben gehört.
Was hast du gehört?
Ich weiß, ich glaube, das erste, was in diesem Reel gezeigt wurde, aber danach habe ich es weggemacht, weil ich dachte, nee, ich will, dass Sam mir das erzählt und wir live darüber reden können. Wir präsentieren euch jetzt die 10 quasi Nominierten. Für das Jugendwort 2023.
Genau, die können jetzt quasi abgestimmt werden, ne?
Okay.
Langscheid, Duden, was auch immer.
Glaubst,
ihr könnt
wir können
uns
das
gerne
beeinflussen?
Sponsoren? Nein.
Dass wir jetzt so sagen, ihr müsst alle da hingehen und das eine Wort wählen?
Ich finde das eigentlich interessant, was die Mehrheit so sagt. Also erstmal habe ich mir das angehört, das von Susanne Daubner an der Tagesschau oder Tagesthemen, wie auch immer. Und danach musste ich das erstmal TikToken, weil ich war überhaupt überfordert mit diesen Begriffen. Ich habe die noch nie gehört und dann habe ich das eingegeben bei TikTok tatsächlich, weil ich dachte, das ist so.
Da auf jeden Fall.
Ja, und dann gab es auch Erklärvideos zu vielen Sachen. Ich kriege das nicht mehr so ganz auf die Reihe, aber ich habe hier so eine Liste, die, dann können wir das nochmal so.
Okay. Ich bin bereit.
Herleiten, genau.
Bin richtig aufgeregt gerade.
Und zwar ist das erste auf Lok.
Kenn ich nicht.
So, mein erstes Ding war so, ich musste an Lokomotivführer denken.
Ich habe gedacht, tut, so tut. Auf Pump, so was leihen.
Nee, das ist so, Jack und ich nehmen jetzt einen Podcast auf Lok. Locker, einfach locker drauf sagen.
Ach, auf Lok.
Auf locker.
Okay. Wir machen das jetzt auf Lok. Wir machen das chillig. Auf
der
Lok
wird Zeit
aber
gespart.
Aber chillig sagen die alten Leute und auf Lok sagen die neuen.
Genau, okay. Auf locker. Und das dann einfach das E-R weglassen, einfach auf Lok.
Okay, alles klar.
Okay, ne? Also Abkürzung von auf locker. Das hier ist jetzt eine andere Reihenfolge als die im Internet kursiert. Dann gab es noch das Riz.
R-I-Z oder
R-I-Z-Z? Genau. Hier steht das ganz gut eigentlich, die Fähigkeit, mit einer Person zu flirten, verbal charmant zu sein, also so wie ich bin. Ich bin also auf Riz.
Ach, sag mal dann, du bist auf Riz?
Weiß ich nicht.
Oder du bist Riz?
Ich würde sagen, du bist Riz.
Und was geht da drüben? Da ist Riz am Start. Also verstehst du, wie benutzt man das?
Weiß ich auch nicht so ganz genau. Riz. Ich habe bei TikTok so, da war ein Zusammenschnitt von einer Kommunikation aus einem Film. Und zwar, wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Kennst du den Film noch? Mit Matthew McConaughey.
Da haben sie es bestimmt nicht benutzt, oder? Weil der ist ja schon 100 Jahre alt.
Nee, aber da haben die eine Riz-Situation so dargestellt. Das ist so eine fancy, locker, flirty Situation zwischen den beiden.
Mhm.
Und dann steht halt, das ist Riz. Also so charmant flirten, aber so ein bisschen, weißt du, so cool lässig.
Ist das so, man sagt doch im Englischen immer Banter.
Keine Ahnung.
Sagen die immer bei diesen amerikanischen Netflix-Formaten. So, worauf stehst du? So, ja. Na egal, okay.
Ja, doch, habe ich schon mal gehört, aber habe ich immer gedacht, die versprechen sich.
Ja, ich habe das mal gegoogelt, weil es so viel benutzt wurde, hier von Chloe, die hat immer dieses Wort benutzt und egal, auf jeden Fall, okay, Riz, ich würde halt nur gern wissen, wie ich das meine, weil Riz, finde ich, klingt ganz cool, würde ich integrieren, aber ich müsste halt wissen, wie, weil, weißt du, du kannst halt auch diese peinliche Person sein, die es falsch benutzt, weißt du, alle sagen so, das ist voll Riz grad, aber du kommst dann rein und sagst so, boah, der ist voll Rizzy drauf und alle denken so, boah, die ist 55.
Peinliche. Ja, fühle ich. Keine Ahnung, ihr könnt uns gerne schreiben oder das in die Kommentare in diese Folgenbeschreibung schreiben, wie man das benutzt und ob ihr das auch benutzt, finde ich halt richtig nice. Dann gibt es Darf er so.
Okay, gut.
Ausdruck der Verwunderung steht hier.
Ausdruck der Verwunderung.
Ja.
Ach, das ist eine Frage, darf er so?
Ja, genau.
Also gut, klingt einfach so nach diesem typischen Deutsch, was man reduziert.
Ja, darf er das? Also halt nur darf er so?
Darf er so. Finde ich gut.
Mhm.
Ja.
Mhm. Finde ich auch gut. Mag ich auch. Dann gibt es NPC. Das finde ich jetzt noch mit
NPC?
Das finde ich noch das Schwierigste. Abkürzung von Non-Player-Character. Oh Gott, Leute, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage zurück. Also das kommt aus dem Gaming.
Ja.
Und Non-Player-Character sind quasi computergesteuerte Charaktere im Videospiel.
Non-Player.
Die einfach, du bist in so einer Open World und da geht jemand lang, aber das ist kein anderer Player, das ist einfach so in-game
programmierte
Figuren. Okay, ja?
Also ich finde es schon derbe beleidigend, wenn mich jemand so nennen würde.
Ach, das ist eine Beleidigung.
Weiß
du bist
ich
NPC,
nicht.
So wie du bist. Das ist jetzt die Frage.
Weiß
das
ich,
kann
wie
ja so viel
man
halten.
Das?
Oh erst als du NPC gesagt hast, habe ich gedacht, Non-Player-Character, weil ich habe nicht an Gaming gedacht, dachte ich so, oh, kein Fuckboy oder kein Playboy, sondern so non.
Interesting.
Aber jetzt, wo du es so sagst, könnte es auch heißen so, du bist ein Schaf. Weißt du, es könnten so Verschwörungstheoretiker
genau, so
sagen, du bist NPC, so du bist programmiert.
So habe ich auch gedacht, aber vielleicht ist es auch weder das eine noch das andere, sondern es ist einfach diese Bezeichnung von Spielern. Also von aus der Gaming
oder es ist so weißt du, so typisch Schule. Es gibt so die coolen Kids und dann gibt's die einfach anwesend sind und dann sagt man so, es ist ein NPC.
Ja,
weißt du?
Ja. Richtig, so wie wir in Italienisch früher.
Ja, okay, das war aber auf Leistung bezogen.
Ach so, ja, das würde auch passen.
Geistig war ich auch nicht anwesend, das sage ich dir, wie es ist. Na gut, machen wir weiter. Hier ein Wort, das wir auf jeden Fall benutzen. Ich benutze das auch. Digga.
Ja.
Ist mit drin.
Es ist jetzt keine Wortneuschöpfung.
Nee, das
besonders
ist
nicht in Hamburg.
Schon alt, ey, komm.
Also hier wird das ja schon 20 Jahre benutzt. Aber auch deutschlandweit wird es schon seit 2-3 Jahren wieder verstärkt benutzt.
Ja, länger sogar noch, finde ich schon.
Ja.
Also es ist jetzt wirklich das ist überhaupt nicht überraschend. Also,
Nee.
Mhm. Nee. Das wäre was, wo nicht mal meine Mutter fragen würde, was hast du da
ich
gesagt?
Ich liebe es, wenn Leute dicker sagen, wenn die K benutzen.
Das ist aber überhaupt nicht so flowy.
Nee, aber es ist so aggressiv, so dicker. Mann, hier, die eine auf Instagram macht das immer, die Radiomoderatorin, die du mir schickst. Die sich über
Anna von JMFM, große Liebe geht raus.
Frau, wirklich.
Und die sagt, wenn die Agro sagt, immer dicker.
Ich liebe die so heftig. Ich muss so lachen, weil ich finde die so authentisch.
Das letztens, du hast mir eine Story weitergeleitet, die hatte ich auch schon gesehen. Das mit dem Paketen. Das hat mich komplett fertig gemacht. Was war das nochmal?
Sie hat irgendwas bestellt, ich weiß nicht was für ihren Shop, und es waren irgendwie 1 Million Pakete und sie wusste, dass sie nicht stark genug ist, das alles hochzutragen. Also hat sie DHL, weil man das nicht als Option buchen kann, dass sie das hochtragen, hat sie am Telefon gesagt, dass sie einen gebrochenen Arm hat.
Ja.
Und dann hat sie überlegt, wie sie den gebrochenen Arm faken kann. Ja. Und dann hat irgendwer ihr geschrieben, so, boah, wie faul kann man sein? Und dann hat sie gesagt, boah, es hat mich voll verletzt. Und dann hat sie einfach so den richtig beleidigt in die Kamera. Aber so filterlos, weißt du?
Ja.
So wie wir das machen, wenn die Kamera nicht an ist. So ja. Richtig ehrenlos. Und ich liebe das ja, wenn Leute so richtig ehrenlos sind. Also in unserer Definition ehrenlos.
Folgt alle Anna Jam FM. Sie ist so wirklich authentisch. Weißt du, ich liebe einfach alles an ihr. Und ich bin auf sie gekommen durch Gio, den Koch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Gio 1991, keine Ahnung, das ist so ein Koch aus Kreuzberg. Und der macht immer so, der kocht immer so in seiner Hood. Und dem folge ich auch mega gerne. Das ist auch so eine Bubble. Und die gehören so in eine Bubble. Das ist richtig, richtig cool. Die sind so authentisch. Da ist nichts gefaked einfach.
Ich kenne die von Couple Challenge. Die war bei Couple Challenge.
Hau ab.
Ja, echt? Kannst du dir angucken. Gab es auch so ein Riesending mit, hier, wie heißt sie denn? Xenia, Fürstin von Dings da.
Nein, das
da
ist
hieß
ich
es
nicht.
Da so, die hat dann so rassistische Sachen gesagt und so. Es war schon eine sehr dramatische Story.
Ach, krass.
Also da war richtig viel Beef.
Krass, nee, aber ich würde alles gucken, wo Anna mitmachen würde.
Ja, guck dir das an. Das war eine gute also
sie macht
Challenge
auch
ist immer krass. Also,
irgendwo, sie macht auch demnächst irgendwo mit, aber nur als Freundin von irgendwem. Naja, wie auch immer. Die sagt dicker auf jeden Fall, alles klar. Dann haben wir hier noch Goofy. Das finde ich irgendwie komisch, das zu sagen.
Ja, das sag mal so, wenn jemand so albern ist, ne?
Ja.
Da ist Goofy drauf.
Dieser Hund
ist aber auch nicht neu,
der ist
oder?
Goofy. Nee, ich finde es auch
Goofy
komisch.
Ich finde, mein Nagellack passt richtig gut zu deinem Fell, Alfie.
Deine Nagellackfarbe ist insgesamt sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Dank.
Dann haben wir hier noch Kerl, Kerlin.
Was?
Kerl, also der Kerl, die Kerlin. Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird. Also Kerl, weiß ich nicht.
Aber die Frage ist, wie wird es jetzt benutzt? Weil Kerl ist ja nichts Neues. Aber sagt man dann anstatt ey Dude so ey Kerl?
Keine Ahnung.
Oder der Kerl anstatt der Typ?
Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch gerade, die Leute, die den Podcast jetzt hören, die denken sich jetzt auch, okay, die haben ihre Hausaufgaben gar nicht gemacht.
Quatsch, wieso Hausaufgaben? Es sind ja nur Guesses.
Genau.
Wir sind ja kein Experten-Podcast.
Das
also schon, aber vielleicht haben wir es bis nächste Woche rausgefunden, weil wir Nachrichten kriegen und nicht recherchieren müssen.
Ja.
Okay, was geht's weiter?
Slay.
Ja, okay.
Slay ist cool. Benutze ich nicht, möchte ich aber in meinen Wortschatz integrieren irgendwie.
Benutze ich manchmal.
Wie?
Meistens falsch. Ich sag dann so, also ich benutze auch absichtlich falsch. Ich weiß nicht, wie man es richtig benutzt. Ich sag dann so, boah, da bin ich richtig geslayed. Oder da können wir richtig slayen. So
ja
wie,
gut, doch, das fühle ich aber auch.
So.
Das ist
wie flexen, aber ich benutze flexen lieber als slayen.
Flexen, in welcher Jugendwortliste war das eigentlich?
War das
was jemals?
Weiß ich nicht.
Naja, auf jeden Fall gibt es dann noch Side-Eye.
Aber meistens sagt man ja auch nur slay. Also so nur das,
ja,
oder?
So, ja, voll, am Ende oder seines Satzes. Side-Eye wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken, fühle ich. Side-Eye fühle ich.
Okay, aber wie integriert man das? Da habe ich ein Side-Eye gegeben oder Side-Eye-Situation, weißt
ja.
du? Ich muss die Alltags...
Ich finde, das hast du beides ganz gut gesagt. Ich gebe jetzt Side-Eye. Oder
wir
du
können
hast...
das jetzt auch in der nächsten Folge einfach so unter... Also wir machen uns eine Liste... Und versuchen das immer so oft wie möglich
ja, will ich ja auch. Will ich ja auch. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich möchte das sagen. Einfach
und
so.
Dann laden wir die Folge bei TikTok hoch und dann haben wir richtig viele neue Zuschauer, alle unter 15.
Ja, und das Letzte, was hier steht, ist YOLO. Sag ich
nein.
Ja.
Nein.
Doch. Ist was? Wieder da. Ist
wie
wieder
geil.
Da. Ja, guck mal.
Ich
wir
bin nicht
sagen,
mehr uncool, wenn ich das sage.
Richtig. Nein, gar nicht. Ich will auch, dass LOL wiederkommt. Bitte. Bitte
ich benutze LOL. LOL ist doch wieder da, oder? Ich benutze LOL immer.
Ich sag LOL auch
LOL
so.
Hier wieder. Eine Zeit lang war LOL richtig kacke, aber jetzt finde ich es wieder geil. Es ist so wie YOLO. Es war so, es muss lang genug uncool gewesen sein, damit es so uncool ist, dass es witzig ist, das zu sagen.
Ich finde YOLO super. Das ist so schnell auch zu sagen.
YOLO. Und es ist einfach, it's a vibe.
It's a vibe, ja. So, dann kann ich das iPad auch zuklappen.
Finde ich, das war schön. Haben wir denn jetzt eigentlich noch genug Zeit, um einen Zettel zu ziehen?
Wir müssen noch einziehen.
Ja, los.
Ja. Was hat euer Leben nachhaltig verändert? In Klammern steht hier hinter Video, Zitat, Person etc.
Also es geht um Inspiration, weil ansonsten könnte man ja auch die dramatischsten Situationen seines Lebens erzählen. Aber es geht ja
nachhaltig. Das ist halt groß und dolle.
Ich weiß, aber ich könnte jetzt auch irgendeine schlimme oder besonders tolle Situation in meinem Leben erzählen. Aber hier geht's ja darum, dass irgendetwas im Außen dich zum Nachdenken oder dich, also weißt du, emotional oder rational gecatcht hat und was verändert hat nachhaltig.
Ja.
Würde ich sagen. Ne?
Voll.
Ja.
Habe ich zwei Personen im Kopf.
Okay, wer ist das?
Das ist zum einen, oh, das ist jetzt aber auch komisch, ne? Das ist mein Ex-Freund.
Okay, kannst du mir einen Hinweis geben, dass ich weiß, wen du meinst? Meinst du Ex-Freund, first Ex-Freund oder meinst du der in der Mitte?
Die längere Beziehung auch, die hat mich nachhaltig und lange verändert und zwar ins Positive und das haben mir auch viele Leute drumherum gespiegelt. Ich weiß es nicht, wieso. Mein Leben war ganz unaufgeräumt vor dieser Person. Mhm. Es war sehr stressig, es war mit sehr vielen negativen Emotionen verbunden, familiär, schulisch, Ausbildung, keine Ahnung. Diese Person kam irgendwie in mein Leben und die hat mir unfassbar gut getan. Die war total gesund, die war irgendwie positiv, die hat an mich geglaubt, die hat mich geliebt und ich habe das so aufrichtig empfunden und das war voll besonders für mich. Und Verlässlichkeit habe ich durch diese Person gelernt, was das für mich bedeutet und das ist krass, wenn du Verlässlichkeit vielleicht nicht so kennst. Also das ist gar nicht so dolle schlimm irgendwie. Aber meine Eltern, die waren halt so ein bisschen tüdelig auch. Ich will das gar nicht als Vorwurf formulieren, aber es war so teilweise schon was mir gefehlt hat, weil ich von meinem Persönlichkeitstypen her eigentlich eine Person bin, die ganz, ganz viel Sicherheit braucht und Verlässlichkeit und mich darauf verlasse. Und dann kam diese Person in mein Leben, in die ich mich random verknallt habe einfach.
Was ja selten passiert, weil wenn man zum Beispiel etwas nicht kennt, dann landet man ja meistens auch da, wo man es nicht kriegt.
Das stimmt.
Weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen ist es voll geil, dass ihr zufälligerweise du gemerkt hast, oh, das ist das, was ich will.
Genau, also es hat sich irgendwie so ergeben und dann habe ich halt einfach so gemerkt, krass, das ist das Schönste, davon habe ich ganz, ganz viel mitgenommen. Ich habe auch gelernt, anderen Leuten das wieder zurückzugeben. Ich habe daraus einfach übelst viel gelernt, aus Verlässlichkeit. Der hat mir beigebracht, für jedes Problem gibt es eine Lösung, egal wie finster es ist, es gibt, wenn man darüber spricht, sich Hilfe holt mit jemandem, egal was, ne, das ist so banale Sachen, sogar wenn du Angst hast, dass du eine Klausur nicht bestehst. Damals weiß ich noch im Studium, ich war so verzweifelt, dass ich Marketing nicht schaffe mit ganzen Rechensachen und keine Ahnung was. Und dann hat er sich mit mir hingesetzt, hat Karteikarten geschrieben und wir haben einfach 2 Nächte durchgebüffelt. So, und ich habe es alleine nicht geschafft. Und so richtig diese Motivation mitgebracht und das habe ich gelernt und das fand ich so krass, hat mich so nachhaltig geprägt, mir so viel Ruhe gegeben und ganz viele Menschen, die mich kannten, da gab es Zeiten im Leben, die so richtig, richtig düster waren, ne, so unordentlich, messy, viel mit Feierei verbunden und sowas alles. Und dann
manchmal war ich auch dabei.
Jaco war viel auch dabei. Das war so ein bisschen unsere Zeit auf jeden Fall. Und dann kam aber diese Situation, dass ich mich aufgeräumt habe, gut zu mir war, irgendwie ganz viel Ruhe reinbekommen habe. Das wurde mir auch gespiegelt. Und dadurch konnte ich halt voll gut auch wieder für andere da sein, weil ich nicht so upside down war, sondern
ja, wenn dein Glas voll ist, kannst du auch anderen was einschütten, so nach dem Motto, ne?
Richtig. Ja. Und ich konnte dann zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ich war dann wieder für andere Menschen da. Ich habe Lösungen auch für andere Menschen gefunden und so. Und ich war nicht mehr nur so auf mich fokussiert. Das hat mir unfassbar krass gut getan. Und ich kann das gar nicht, also das werde ich nie vergessen, weil ich das wirklich finde, dass ich mich dadurch sehr, sehr doll verändert habe. Auf eine gute Art und Weise. Nicht, dass ich mich verloren habe, sondern voll dran gewachsen bin. Ja, das war voll das schöne Gefühl.
Richtig schön, Alter. Wer kann das über eine Ex-Beziehung sagen?
Ja, oder?
You know?
Ja, das war echt, das war richtig, richtig krass. Ja, das ist so meine erste Geschichte. Und ich muss wirklich sagen, dass die zweite Geschichte oder die Person ist, die mich total beeinflusst, du auch bist.
Ich?
Ja.
Okay.
Doch, weil ich finde, dass du auch meinen Blick erweitert hast für ganz viele Dinge.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt sowas wie, seit dir weiß ich, dass man nach dem Kotzen weiter trinken kann.
Auch solche Dinge. Nee, aber ich meine, so unterschiedliche Perspektiven auch einzunehmen, dass ich glaube, nee, ich habe durch dich einfach auch einen weiteren Blickwinkel gelernt. Das hast okay. du halt von zu Hause auch, glaube ich, mitgekriegt oder weiß ich auch nicht was, dass man einfach zwei Seiten der Medaille hat oder beide, beide Seiten begutachten muss und dass man nicht so richtig gut und schlecht sagen kann, sondern dass man so ein bisschen die Option hat.
Meinst du so, wenn wir zum Beispiel über Beziehungs- oder Familienprobleme reden, dass ich sonst so sage, aber wie ist das wohl für die andere Person? Meinst du sowas?
Ja, genau.
Okay,
so,
okay.
Und, aber auch grundsätzlich nicht schnell urteilen. Dadurch, also auch, weil man halt mehrere Perspektiven so einnimmt. Das ist schon vor langer Zeit, dieser Prozess hat der stattgefunden, weil da haben wir eben zufälligerweise im Auto auch drüber gesprochen. Da war eine Situation mit meinem Freund, die ich richtig scheiße fand. Richtig, richtig scheiße.
Ah, ich weiß, ja. Mhm.
Und da meinte Jaco eben so, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber sie meinte so, ja, aber stell dir mal vor, ich hätte dir damals geraten, trenn dich. Und das hat sie aber nicht, obwohl ich gesagt im Nachgang gesagt hätte, für mich wäre es eine Person, also ich hätte gesagt, trenn dich.
Ja.
Aber Jaco hat immer noch so überlegt, ja, vielleicht ist es das und das und so. Und das finde ich halt irgendwie, diesen Weitwinkel zu haben auf Situationen. Manchmal ist es auch gut, sich zu fokussieren und sagen, ey, hier ist das Glas voll.
Ja, ich glaube, weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Ich habe das super oft auch bei Familienstreitigkeiten und so beobachtet, dass ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass zum Beispiel dass eine Person total davon überzeugt war, was gerade richtig oder falsch war, und ich habe aber die andere Seite auch mitgekriegt und habe das ganz anders gesehen.
Ja.
Weißt du? Und dadurch bin ich immer, also wenn meine Freunde und Freundinnen mir was erzählen, ich glaube denen, aber trotzdem ist mir so ganz doll bewusst, das ist jetzt eine Sicht der Dinge. Aber was passiert auf der anderen Seite? Was für Gefühle sind auf der anderen Seite? Und dann bin ich immer so verunsichert. Und deswegen habe ich das eben zu dir gesagt, dass ich dann total verunsichert bin, zum Beispiel zu einer Freundin zu sagen, trenn dich. Und Leute, wir sprechen jetzt hier nicht über schlimme Situationen, wie es ist Gewalt passiert oder so. Das wäre was, wo ich sofort sage, also verstehst du, wenn ich so psychische oder körperliche Gewalt mitkriegen würde. Aber wenn es um so, naja, Beziehungsprobleme sind, geht dann, ich weiß auch nicht.
Naja, du bist auf jeden Fall keine Person, die das befeuert, sondern die dann da einfach sagt, so, die analysiert. Aber das hast du schon immer gemacht. Das hast du eigentlich schon mit 18 Jahren gemacht. Und das wusste ich auch, dass wir Sachen viel und dolle gerne auseinandergenommen haben. Manchmal bis wirklich zum Erbrechen. Das muss man einfach
mal so sagen.
Das Schlimme
ist, mit mir ist es schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Es ist ja so, wir haben jetzt alles auseinandergenommen, wie entscheiden wir uns? Keine Ahnung, lass es das morgen verschieben.
Ja, ungefähr so. Aber das finde ich auch auf jeden Fall total, das finde ich total gut. Das ist eine richtig große Stärke von dir. Und was ich auch gelernt habe, ist, das ist aber auch erst, glaube ich, im Laufe des Podcasts geschehen, dass bei mir da so hin und wieder der Groschen gefallen ist oder auch durch unterschiedliche Meinungen, die wir teilweise vertreten haben. Und zwar war das, dass das Leben nicht immer schwer sein muss, weißt du?
Oh ja. Mhm.
Ich kenne das von zu Hause. Das ist vielleicht auch dieser Migrationshintergrund, der dahinter steckt. Also auf jeden Fall kriegst du mit, wenn deine Eltern, also mein Vater ist ja kein Deutscher, immer, das Leben ist hart. Hart, hart, hart. Du musst immer härter arbeiten als die anderen, damit du überhaupt auf das Level kommst der anderen. So, du musst die Beste sein, dies, das, da, bla, bla, bla. Und das war so ein Druck, der immer auf mir lastete. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt so die Philosophie des Lebens. Man muss immer extra viel
arbeiten. Ja, ich glaube, dass das ganz viele haben.
Und das war für mich teilweise so belastend. Und das, du hast halt auch totale Niederschläge dadurch, ne? Weil du manchmal nicht 1.000 Millionen % geben kannst und dann sehr, sehr unzufrieden mit dir bist. Und wenn du dir einfach selber den Druck rausnimmst und auch durch Gespräche zu sagen, du Sam, du, das Leben muss nicht immer übelst hart sein, jetzt gönn dir eine Pause oder mach den Job, den du möchtest, so, du brauchst nicht Zähne zusammenbeißen und durch. Das hätte ich halt, das habe ich halt so voll auch durch dich diesen Blickwinkel erkannt erstmal oder diesen Blick eröffnet, weil mir das so vorher nicht bewusst
war. So, dass Geld verdienen auch leicht sein kann, meinst du?
Ja, auf viele Sachen bezogen, auch, dass es mal okay ist zu sagen, also so, ich finde mein Studium scheiße, Beispiel, dann sagst du, hör auf dich zu quälen, guck nach rechts und links. Es gibt auch die und die Option. So im, das ist jetzt ein Beispiel,
okay,
weißt du?
Ja.
Und ich wäre tendenziell so aus meiner Erziehung heraus und so hätte ich gesagt, durchziehen. durchziehen, weil du musst ja das BAföG zu Ende, sonst kriegst du kein BAföG mehr rechtzeitig, bla bla bla. Mhm. Und dass du dann da aber schon so einen Weitwinkel
das
auch
mit reinbringst.
Das ist interessant,
weil ich glaube, dass ich das viel besser zu dir sagen kann als zu mir. Ja. Also verstehst du, ja. Ich habe zum Beispiel, also ich habe in den Prüfungen für mein Bachelorstudium die ersten Panikattacken bekommen, da hatte ich die erste krass, ich wusste gar nicht, was das ist, aber ich habe immer durchgezogen, aber habe ich heute noch eine Sprachnachricht an eine Freundin verschickt, wo ich gesagt habe, interessant, ich höre dir gerade zu, krass, du bist übertrieben hart zu dir, aber wenn ich jetzt mal so gerade überlege, bin ich auch, aber wenn ich es bei dir höre, finde ich es schlimmer als bei mir, weißt du?
Mhm. Ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch krass, das hat mein Blick auch oder es hat mich auch nachhaltig geprägt, weil, ja, das sind einfach eigentlich zwei richtig bereichernde Personen auf jeden Fall, die mein Leben so krass verändert haben, weil Leichtigkeit dadurch da reinkam, weißt du,
ja,
ich meine?
Ja, das Leichtigkeit ist was Schönes.
Ja, voll. Das ist ein richtig, richtig krasses Learning. Ich stell mir auch vor, wie das wäre, wenn das nicht gewesen wäre. Also wenn jetzt du und er nicht Teil meines Lebens gewesen wäre, wo ich heute wäre. Nicht da, wo, also wie ich jetzt bin, auf jeden Fall.
Das weiß man nicht.
Nee, das war schon so richtig bewusstes Wahrnehmen.
Wirklich?
Mhm. Voll. Ja,
voll
das
schön. Das war richtig deep und richtig schön.
Ja,
ich dachte, du sagst jetzt so Taylor Swift oder so.
Oh.
Oder Beyoncé. Ich komme mir richtig banal vor mit meinen Antworten jetzt. Ich habe mir nämlich auch sowas voll überlegt und dachte so, okay, ist jetzt nicht so deep.
Hey, ja, muss ja aber auch nicht.
Ja, ich bin gerade auch so ein bisschen getouched. Also es war richtig schön, das zu hören irgendwie.
Schön.
Auch wenn ich bei ganz vielen Sachen, die du gesagt hast, so hat sich so fremd angefühlt. So, hä, das sagt sie gerade über mich, so bin ich, okay. Das konnte ich gar nicht gerade auf mich so aufmünzen.
Voll,
weißt du?
Aber, ja.
Aber das war irgendwie voll spannend gerade, ja. Also, ja, ich komme jetzt mit Christina Aguilera bisschen komisch an, aber ich habe eben so kurz schnell überlegt, okay, was ist so das Erste, was mir einfällt, was mich irgendwie als, ich habe so über Kindheit und Jugend irgendwie nachgedacht und da musste ich einfach über Christina Aguilera nachdenken, weil die damals voll den Einfluss auf mich genommen hat. Das ist mir auch nochmal klar geworden, irgendwann die letzten Jahre, es wird ja jetzt immer so dieser Weltfrauentag oder feministischer Kampftag oder wie man es auch immer nennt, dass man dann so auf Instagram so inspirierende Frauen teilt und sowas. Und da habe ich mir dann auch nochmal so alte Videos von ihr rausgesucht, weil ich halt sie so appreciaten wollte, weil sie mich halt so beeinflusst hat. Dann habe ich auch nochmal so alte Auftritte gesehen und war total schockiert, wie weit die Frau war damals. Also da den Texten zuzuhören, weil wenn ich mir jetzt überlege, das ist dieselbe Zeit, wo, keine Ahnung, Nasty Girl von Destiny's Child rauskam, was so übertriebenes Slut-Shaming ist.
Ja.
Und parallel hat Christina Aguilera This Is For My Girls All Around The World gemacht, weißt du? So, dass die war schon voll woke einfach. Auch mit Dirty, so dieses, ist mir scheißegal, ob ihr mich slut-shamed, ich zeig meinen fucking Arsch in die Kamera. Ich meine, klar, war provokativ, hat funktioniert, aber bis heute kämpft die halt so für Frauenrechte, jetzt auch eher so für Mütter und sowas, ne, aber die hat mich krass beeinflusst damals, auch so mit sexueller Freiheit. Ich habe mich gar nicht mehr geschämt, wenn ich freizügig rumgelaufen bin, weil ich habe es ja wie mein Idol Christina gemacht, so, weißt du? Und auch bis heute, es ist kein Scherz, wenn ich mich so richtig weiblich fühlen will, mache ich das erste Christina Aguilera-Album an.
Ja, geil.
Das verbinde ich so richtig mit so feminin und soft sein, aber auf eine starke Art und Weise irgendwie. Finde ich irgendwie voll krass, so. Obwohl ich einer 17-Jährigen zuhöre, die sagt irgendwie, rub me the right way.
Aber hoch auf sie, dass sie einen mit 17 so pushen kann.
Ist so, also.
Die war halb so alt wie wir jetzt.
Das ist total abgefahren.
Halb so alt.
Gibt's richtig geile Live-Auftritte auch von ihr, wo sie auch so Reden vor den Songs hält und so richtig geilen Scheiß sagt, wo du so denkst, ist das 2023 oder ist das 2002? What the fuck, weißt
Heftig,
du?
Ja. Das habe ich so gar nicht auf dem Schirm.
Ja, und dann habe ich eben noch mal kurz so überlegt und dann ist mir noch eine Sache eingefallen. Und zwar, du weißt ja, dass ich ein Coaching gemacht habe vor 3 Jahren ungefähr.
So lange ist das her?
Ich glaube, das war während der Pandemie. Das muss 2009.
Oh, ich hätte jetzt gesagt 1,5.
Ja, es ist schon echt lange her. Und ich muss sagen, dass ich das Gefühl habe, seit ich das gemacht habe, habe ich echt einen Teil meines Charakters verändern können.
Inwiefern?
So, also ich habe das wirklich das Gefühl, ein Teil von mir hat sich voll verändert seitdem, aber so zum Positiven. Und zwar, ich habe damals, also ich weiß gar nicht, ob ich jemals darüber geredet habe, ich habe ein Coaching gemacht bei einer Freundin auch. Und diese Freundin ist in einem Punkt ganz anders als ich. Und zwar relativ, ich will jetzt nicht sagen hart, aber sehr klar. Also es ist sehr viel Klarheit bei ihr. Ich würde die jetzt zum Beispiel nie was fragen und die wird mir eine verschönigte Antwort geben. Weißt du?
Sie kann sich gut abgrenzen und ausdrücken.
Volle Kanne. Ja. Also das ist so ganz klar, werden Grenzen gesetzt, wird gesagt, was sie will und so. Also so, und ich bin ja immer das komplette Gegenteil gewesen. Und ja, kann ich machen und dann am Heulen und nichts sagen und nicht sagen, was man will. Und keine Ahnung, es hätte sein können, dass ich 4 Kooperationen auf Instagram mache und ich will die alle nicht machen. Aber ich habe sie nur gemacht, weil ich nicht Nein sagen konnte. Sowas, so war mein Leben früher. Mhm. Dadurch, dass ich zufälligerweise diese Person kennengelernt habe, die so komplett anders ist als ich, so heftig auf der anderen Seite, und ich so jede Woche Hausaufgaben aufgekriegt habe, die mit Abgrenzung zu tun hatten. So, zwar wirklich so, diese Woche muss ich ein Gespräch mit meiner Mutter führen. Dann die Woche muss ich ein Gespräch mit meinem Management führen. Also so richtig Sachen, wo ich teilweise geheult und gezittert habe vor. Und ich habe es einfach gelernt. Also es, Leute können mich jetzt einfach Dinge fragen und ich sage, nein, nein, aber danke, dass du fragst. Und es ist gar nicht mehr unangenehm oder keine Ahnung, jemand fragt mich, was willst du? Und ich sag dem einfach, was ich will. So,
das sind also so, es ist erlernbar und änderbar.
Ja, und es ist so, keine Ahnung, es hat irgendwie ein Dreivierteljahr gedauert. Und natürlich, jetzt ist Zeit vergangen und ich hatte Übungsmenschen. Hatten wir ja schon in dem Podcast mit beste Freundin, dass man immer Übungsmenschen braucht und so. Aber das finde ich irgendwie richtig krass. Also die Kommunikation zu fremden Menschen, aber auch zu meinen Freunden und Freundinnen hat sich voll krass verbessert, weil ich das Gefühl habe, boah, die Leute kennen mich jetzt auch viel besser, weil die jetzt auch wissen, was ich mag und was ich nicht mag. Früher hatte ich das Gefühl, wussten manche Leute, die mir nahe standen, nicht mal, was ich gerne esse, weil ich immer gesagt hätte, ja, ist okay für mich.
Ja.
Weißt du?
Ja.
So. Ja.
Eigentlich voll schön, wenn man dadurch halt, ja, sich auch näher kommt, ne?
Ja. Ja, genau.
Ja. Man lernt mehr über die andere Person dadurch.
Es ist ein richtig schöner Zettel, wenn wir den hätten vorbereiten können.
Wir haben, also
kann nur eine ganze Folge füllen, Alter.
Ganz ehrlich, wir haben den eben, wollten wir den schieben, eben so, oh, irgendwie komisch
voll
gerade.
Voll Dieb und keine Ahnung, was man sagen soll. Und jetzt bin ich gerade so, ja, es ist schon.
Und dann meinte Jock, oh, mir ist doch was eingefallen. Dann war
ja,
so,
mir ist einfach nur Christina Aguilera eingefallen.
Und dann dachte ich so, okay, ich muss auch kurz in mir nachdenken, okay, wer fällt dir jetzt, oder was fällt dir jetzt erstes ein? Dann dachte ich, so ein Zitat, muss ich so eine tiefgründige Person sein? Zitat, ganz mal im Ernst.
Ich finde das gerade irgendwie voll das schöne Gedankenexperiment. Ich habe eben gedacht, boah, ich möchte mich echt mal hinsetzen und so all meine geliebten Menschen aufschreiben und dann einfach mal so dazu schreiben, was ich von denen gelernt habe und so. So, weißt du, voll schön irgendwie.
Das ist voll wertschätzend und voll achtsam.
Ja.
Sehr achtsam.
Ich möchte übrigens noch was sagen. Es gibt eine Sache, die ich auch von dir gelernt habe, also so in unserer Zusammenarbeit. Mhm. Ich habe mit dir das, oh mein Gott, du hast es weitergegeben. Es passt zu dem, was du eben gesagt hast.
Was denn?
Es wird mir gerade in meinem Kopf gerade so Überleitung.
Full Circle Moment?
Full Circle Moment. Oh mein Gott. Sicherheit. Ja. Stabilität.
Ja.
Dieser Podcast ist das erste Projekt in meinem gesamten Leben, was stabil ist. Das habe ich dir auch letztens geschrieben. Ich hatte nämlich, Leute, das muss ich euch erzählen, ich hatte ein Telefonat mit unserer Steuerberaterin. Wir haben dieselbe Steuerberaterin. Also für unsere gemeinsame Podcast-GbR und auch einzeln. Das ist alles bei einer Frau.
Wir sind eine Person.
Wir sind eine Person, eine steuerliche Person. Und dann habe ich mit der telefoniert und habe mir wieder die Zahlen angehört. Und wisst ihr, ich hau das jetzt einfach raus, ich hau jetzt keine Zahlen raus, weil ihr wisst, in Deutschland redet man nicht über Geld, aber, also ich schon, aber jetzt im Podcast finde ich schon merkwürdig, muss ich sagen, wenn wir so Gehalt teilen. Oder warum eigentlich nicht? Aber ich mach's trotzdem nicht. Naja, auf jeden Fall haben wir dann über mein Einzelunternehmen gesprochen, also alles, was ich so alleine mache. Und Leute, es ist eine Achterbahnfahrt, ne? Das eine Jahr bin ich reich, das nächste Jahr kann ich mir nicht mal eine Wohnung leisten. So geht das bei mir hoch, runter, weil ich so ein instabiles Leben fühle. Und das ist auch in Anführungsstrichen okay für mich, aber langfristig planen ist dann auch ein bisschen schwierig. Und dieser Podcast ist das einzige stabile Projekt, was mir Spaß macht. Weil ich so gern eigentlich Projekte wechsle und so schnell gelangweilt bin. Aber dadurch, dass ich das mit dir mache und unsere Freundschaft die Basis ist und du, glaube ich, auch so Stabilität und, wie nennst du es immer, Kontinuität so wertschätzt, habe ich das wertschätzen gelernt.
Ja.
Ich wusste das nie, wie sich das anfühlt, dass es sich gut anfühlt, dass etwas lange und regelmäßig läuft, ohne dass es langweilig wird.
Das ist wie so eine Art Gerüst, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das hält ganz viel beisammen und das stützt ganz viel und darauf kann man halt einfach aufbauen. Aber wenn man so ein bisschen Kontinuität hat, die einen nicht erdrückt und erschlägt, ist das voll gut zum Denken und auch zum Atmen.
Volle Kanne. Und ich sag's euch ganz ehrlich, also mein Business, mein persönliches, ist nach dem Tod meines Vaters komplett abgestürzt. Nicht nur wegen der Trauerphase und meiner mentalen Verfassung, sondern auch noch wegen einer anderen Geschichte, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich ein Projekt abgeschossen habe, was mir extrem viel Geld eingebracht hat. Also ich kann es ja auch sagen, mein Schmuck und meine Kerzen, die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, mit dem ich das gemacht habe, war eine Katastrophe zum Schluss. Und es hat halt aber super viel Geld eingebracht, weil viele Leute, die mir zuschauen, die Sachen toll fanden. Und ich habe irgendwann beschlossen, für meine mentale Gesundheit, ich kann das nicht mehr weitermachen. Ich muss was Neues machen. Aber es war halt, hey, keine Ahnung, wie viel Stabilität unser Podcast mir gegeben hat. Unsere Gespräche, aber auch einfach zu wissen, egal wie der Wirbelsturm ist, ich weiß am Ende, Sam und ich setzen uns hin und reden und das bleibt irgendwie, weißt du?
Genau, und das hassen wir nicht. Also
genau,
es macht
ich habe es nicht gehasst und ich hasse doch sonst alles, was eine Routine ist. Aber
stimmt.
Nicht das. Und ich glaube, das liegt daran, dass du dem so, ich weiß nicht, was es ist, aber du gibst diesem Projekt auch irgendwie sowas rein, was das gibt irgendwie.
Ja, also verstehe ich. Also weißt du, was es auch ist? Dass man nicht alleine verantwortlich ist.
Boah, ja, Mann.
Dass wenn man eine E-Mail hat und selbst wenn, wir kennen das beide, eine schlimme Situation ist, es geht einem nicht gut, dass man weiß, die andere Person kann das kurz stemmen und zwar ohne mit der Wimper zu zucken.
Ja,
und das ist
stimmt.
Richtig, richtig wichtig.
Das stimmt. Ja.
Also es ist für mich auch dieses
gemeinsam aufregen, liebe ich auch. Wenn du mich anrufst und sagst, ey, Person XY putzt mich so an, ich will zurückschreiben, HDF, so. Das ist geil.
Genau. Ja. Also dieses gemeinsam, also das ist wirklich eine Win-Win-Situation. Wir machen das total gerne. Wir kriegen tolles Feedback, das ist auch super. Das Ganze ist total stabil und man ist füreinander da. Und es hat auch was Therapeutisches. Dieses Reden hat was Therapeutisches.
Es ist wirklich so. Wir haben das richtig oft, dass wir vorher sagen, Alter, also was heißt richtig oft? Ich sag so, ich würde sagen, jede 6. bis 8. Folge ist so eine Folge, wo eine oder beide sagen, ich habe gar keinen Bock, ich habe mega schlechte Laune, ich will einfach nur abkotzen. Und dann wird es auf einmal eine richtig gute Folge und danach so, ey, ich habe jetzt voll gute Laune.
Ja, das ist voll gut.
Das ist voll krass. Vielleicht ist das so ein Gesetz. Ich bin auch mal zum Sport gegangen und einer hat mir geschrieben, immer wenn man keinen Bock hat, wird's das beste Training. Und dann war das an dem Tag so. Und ich dachte so, es ist so ein Gesetz.
Das sagt man ja auch bei Veranstaltungen, wenn man irgendwie auf einen Geburtstag haben muss. Man muss hat gar keinen Bock. Das sagt man ja auch so. Dann wird's richtig gut.
Ja, vielleicht ist es so.
Manchmal ist es so diesen Schweinehund überwinden wahrscheinlich.
Ja. Das war schön.
Das war sehr rund. Wenn jetzt diese Tonspur von dieser Folge im Arsch ist, dann werde ich sowas von hardcore aggressiv. Das kannst du mir aber
glauben. Was machen wir dann? An wem lassen wir das aus?
Ich habe so Angst, jetzt auf Stopp zu drücken und das in den Rechner reinzuschränken, in meinen Tower, in meinen PC-Tower.
Ich habe übrigens gestern, weißt du was, mein Freund hat manchmal so richtig schlechte Laune, wie jeder von uns. Mhm. Und ich habe gestern einen Trick rausgefunden, wie ich das richtig schnell so rumkriege. Das habe ich schon im Verkehr manchmal gemerkt, dass wenn ich so sage, komm, wir beleidigen den jetzt oder so, dass dann seine Laune steigt. Und gestern habe ich das wieder gemacht. Er kam nach Hause, der hatte so schlechte Laune. Ich habe wirklich gedacht, der Tag ist gelaufen. Und dann hat er gesagt, ich bin genervt von allen Menschen, die im Weg stehen. Dann habe ich gesagt, was machen wir mit denen? Wollen wir so eine Nagelpistole? Wo würdest du es reinschießen in den Körper? Und er so, ich würde es in den Fuß schießen. Ich so, wo in den Fuß? So in die C-Zwischenräume oder in den Mittelfuß? Er so, nee, in den Mittelfuß. Ich so, aber da unten tut's doch viel mehr weh. Er so, ja, aber ich will den maximalen Schaden anrichten. Ich so, können die dann weitergehen oder sind die am Boden fest? Nee, die sind am Boden fest. Und dann auf einmal hatte der richtig gute Laune, hat wieder gelacht.
Schön.
Nur so als kleinen Tipp. Falls ihr Grumpy Cats zu Hause habt.
Ja, und falls ihr jetzt auch gute Laune bekommen habt durch unsere 1 Stunde und 44 Minuten lange Folge, dann könnt ihr uns sehr gerne einen positiven Kommentar bei Spotify hinterlassen oder eine Bewertung oder uns auch teilen bei Instagram. Ja. Da freuen wir uns mal sehr drüber.
Also und einfach Log.
Einfach auf Log.
Einfach auf Log.
Auf Log, ne? Sagt man auf Log.
Ja.
Naja,
das, ja.
Und ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt, haben wir das schon gesagt? Wir haben jetzt eine neue Instagram-Seite, Jack und Sam.
Einfach mal abschicken.
Abschicken.
Da wird gerissen.
Oh Gott, cringe. Naja. Nee, Riss ist doch flirten.
Keine Ahnung, ich hab's noch nicht drauf.
Naja, okay. Alles klar.
Stimmt, ja, Jack und Sam, ne? Auf TikTok und auf Instagram. Ja. Jack und Sam, das und ausgeschrieben. Folgt uns bitte, weil wir möchten, ja, was soll ich sagen? Wir möchten große TikToker und Instagrammer werden und dass unsere Reels durch die Welt gehen.
Okay. Warte mal, wie war das? Side-Eye. Okay, haut rein.
HD.
Ciao.
Tschüss.